Herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2025 von Abenteuer Modellbau. Und obwohl der Nils so fies war und mir zum Geburtstag die MS Katastrophe, nämlich ein Containerschiff, geschenkt hat, habe ich ihn ausnahmsweise nochmal eingeladen, mit hier im Podcast zu sein.
Ja, selber schuld, ne, wenn du kurz nach Weihnachten Geburtstag und nach der Aufnahme Geburtstag hast. Ne? Also die Idee, die musste einfach umgesetzt werden.
Richtiger Sausack. Ja, und heute haben wir feinstes Plastikmodellbau-Gelaber und sprechen über die größte deutsche Plastikmodellbaumesse, die EME in Lingen. Und dazu haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich den Veranstalter selber. Bertolt, grüß dich.
Grüß dich, Daniel. Grüß dich, Nils.
Hallo.
Ja, grüßt euch auch, ja, dir zuhört.
Ja, in diesem Sinne starten wir ins Intro und danach geht es los.
Ja, Januar 2025, frohes Neues. Wir sind wieder da und wir starten das Jahr direkt mit einem Kracher. Mr. EME, Bertolt Tacke ist da. Ich hau jetzt mal einfach auf die Kacke.
hat er lang geübt.
Ja, genau. Habe ich extra aufgeschrieben. Ja, die EME steht bald wieder an und wir haben das Vergnügen, heute mit Bertolt darüber zu sprechen. Ja, über seinen Werdegang vielleicht auch ein bisschen, über die Erfahrung der letzten Jahre und über dieses Jahr wollen wir auch sprechen. Und ja, Bertolt, wenn du dich kurz vorstellen magst für denjenigen, der dich vielleicht noch nicht gesehen, gehört hat.
Ja, gerne. Also ja, mein vollständiger Name ist Bertolt Alfons Tacke. Ja, so, also, naja, gut. Der mittlere Namensteil hat in der Schule halt immer für den Spitznamen herhalten müssen. Ja, Thema Modellbau ist eigentlich so seit jetzt, würde ich mal sagen, ne, sind fast 20 Jahre, auch immer fester Bestandteil sozusagen auch meines Berufslebens. Und irgendwann hatte ich nach zahlreichen Besuchen auch gerade von der Intermodellbau Dortmund, anderen Plastikmodellbau-Shows auch irgendwie Bock drauf zu sagen, komm, also ich habe irgendwie so eine Wunschvorstellung, wie möchte ich gerne, dass meine idealtypische Modellbauausstellung aussieht. Und das habe ich halt zum Beispiel bei der Intermodellbau nicht mehr gefunden, weil das Thema Plastikmodellbau dort immer weniger geworden ist. Hm. Das war aber in meiner damaligen Welt super zentral, ne? So die Inter. Ne? Das war ja auch nah dran. Ich komme ja auch aus dem Westfälischen, komme aus dem Münsterland und ja, und dann irgendwie gedacht, ja, das kann er jetzt so nicht bleiben, muss er irgendwie in der Nähe, es gab doch früher viel mehr Plastikmodellbau. Und so ist irgendwann mal die Idee entstanden, ja komm, mach das halt auch als Teil deiner, ja, irgendwie, um dich, ja, sagen wir mal, an so einer Veranstaltung zu üben, auszutoben. Ja, und so ist eigentlich die Idee da entstanden. Ich habe das vorher für einen Verein so gemacht, kleine Veranstaltung organisiert, aber das so schön für einen halt auch immer ist, so nachteilig ist es halt auch immer, wenn du dich mit ganz vielen Leuten abstimmen musst, die halt natürlich für die halt auch so Veranstaltungen machen, nicht so zentral ist. Die wollen halt einfach Spaß haben, Hobby haben, verstehe ich auch. Und so eine Veranstaltung ist echt viel Arbeit. Und wenn du dann nicht das Gefühl hast, dass alle mitziehen, dann frustriert das irgendwie. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, mache ich im Rahmen meiner Selbstständigkeit, setze ich das als Bereich da rein. So ist ursprünglich die EME mal entstanden und ist dann gewachsen natürlich. Ne? Sind jetzt, boah, Leute, 16 Jahre? 16 Jahre,
ja. Verrückt. Und für uns wird's erst, oder für mich, das dritte Mal sein.
Ja, das hat, du kennst das also dann offensichtlich auch nur am Standort Lingen. Ja. Da, wir hatten ja die deutlich längere Zeit, war die EME, also ich sage immer EME, weil die Leute das so abgekürzt haben. Ich hatte damals überlegt, wie nennst du denn das Kind jetzt? Euromodel Expo ist es dann ja geworden. Das ist letztendlich sowas, weil schon mir klar war, ich wollte gerne, also auch wirklich gerade viele Modellbau aus den Niederlanden und Belgien auch mit anziehen. Und habe gedacht, naja gut, dann versuchen wir es auch gleich so ein bisschen auch für die so kenntlich zu machen, dass das jetzt nicht nur so eine ganz lokale Geschichte sein soll. Ich hatte ja auch keinen Club im Hintergrund. Das habe ich dann ja das Ding auch komplett alleine gestartet. Und das ist letztendlich unterm Strich heute auch noch so, dass, ich sag mal, 363 Tage im Jahr das Ganze eine Kopfgeburt hier vom Schreibtisch beziehungsweise vom Messebesuchen meinerseits woanders ist. Allein um das Ganze auch vom Kostenbereich her irgendwie überschaubar zu halten, ne? Denn letztendlich muss ich sagen, die ganzen Stunden, die ich da reinstecke, wenn ich jetzt fremd bezahlen müsste, dann wird die Kalkulation schon deutlich schwieriger ausschauen, ne? Ja.
Aber es ist quasi dein eigenes Baby, was du dann großgezogen hast, weil du einfach Bock drauf hattest, bist dran geblieben und jetzt stehen wir da, wo wir stehen.
Ja, kannst du so sagen, ja. Das ist halt, und auch ich hätte, also ich sag mal so, wenn du mir, als ich angefangen habe, gesagt hättest, bei was für Summen, von was für Summen wir heute reden, um den ersten Besucher morgens reinlassen zu können, was da vorher quasi hier von meinem Firmenkonto wegfließt, hätte mir das einer vor 15, 16 Jahren gesagt, du bist bescheuert, das lass uns mal bleiben, so, das kannst du ja nicht bringen. Also man wächst da rein, ne? Das ist wirklich so. Ich hätte es wirklich, also mit dem Stand von dem, was das heute an Investitionen bedeutet, hätte ich das vor 15, 16 Jahren nicht gemacht, hätte ich mir nicht getraut. Zumal auch die Erfahrung da einfach nicht da war. Und du machst halt auch viele Erfahrungen, so, ja, eben Learning by Doing. Ich habe zwar mit dem Organisieren, tue ich mich nicht ganz so schwer, sonst darfst du es nicht tun. Aber es gibt natürlich auch immer die Sachen dabei, die du gar nicht gerne machst. Ne?
Das haben wir immer. Ketten zum Beispiel.
Und die ich auch vor mich hinschiebe. Ja, das wird sich auch nicht mehr ändern, fürchte ich. Ne? Da habe ich gedacht, ach, wenn wir mal größer sind, dann werde ich das auch anders handhaben. Nein. Also, ich möchte das jetzt nicht so genau detailliert sagen, sondern sagen Leute, ah, das haben wir genau gesehen, das kann er nicht.
Nee, würde ich nicht verraten.
Nee. Aber es ist tatsächlich so. Es ist eine Sache, man wächst rein und von der Veranstaltungsgröße, guck mal, das erste Mal, wo ich das für einen Club gemacht habe, ich das erste Mal wirklich so eine Veranstaltung, Modellbauveranstaltung gemacht, damals eben noch für die IMM. Da waren wir so bei 400 Quadratmetern in so einem Saal. Und dann hatte ich jemand gesagt, nee, das reicht mir irgendwie nicht. Und es ist mir auch viel zu viel rumgediskutiere für 10 € Klamotten. Da verbrennt man sich und man bringt irgendwo nichts dabei. Und dann ist das auf 2000 Quadratmeter hochgegangen in der Westmünsterlandhalle in Heiden war das. Das ist ganz nah meinem Geburtsort oder meinem Heimatort. Und in Lingen sind wir jetzt bei fast 10.000 Quadratmetern.
Wahnsinn. Verrückt. Seit wann seid ihr in Lingen?
Na, 2017. Kann ich deshalb so genau sagen, leider, weil 3 Wochen vor der ersten Ehe mit da mein Vater verstorben war. Hm. Also da bin ich schon mit dem Gefühl losgegangen, natürlich, ne? Und das war alles, weißt du, der Zug, das war das erste Mal halt in Lingen. Dieser Sprung, dieses Vervierfachen der Größe der Veranstaltung wurde eh schon, also da bist du schon, da sind die Nerven, ja, die sind da gespannt wie Drahtseile, ne? Und dann das, also das war vollkommen unerwartet halt, das kam wirklich wie so ein Schlag, das ist natürlich nie schön, aber war auch nicht mit zu rechnen. Und dann weißt du, der Zug ist auf der Schiene, du kannst dich jetzt nicht hier, sagen wir mal, nur in deiner Trauer sozusagen vergraben. Du musst das irgendwie gewuppt kriegen, weil sonst ist das Ding vom Gleis, ne? Wenn das richtig smasht, dann sagen die Leute, ja, okay, guck mal hier, das ist ja immer so, ne? Du kriegst immer, wenn du was Neues machst, werden wir vielleicht gleich ja auch noch drüber reden. Wenn du eine Veränderung ankündigst, die Erfahrung, die ich fast immer gemacht habe, ist, was ich sehr schwer verstehe, aber es ist so, dass die Leute ganz oft sich sagen, oh, ich weiß nicht, ob das gut geht, ob man das, nein, da verhebt man sich oder macht man das. Also es ist fast immer so ein Demotivieren, so, also so ein angstbesetztes, so, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile so in unsere DNA festgesetzt hat, aber fast immer, ja, wie soll das denn gehen? Ich weiß noch, als ich von eintägig auf zweitägig, das fing ja übrigens in Heiden auch, in der Westmünster, mit einer eintägigen Veranstaltung an. Und dann irgendwann gedacht, nee, ein Tag reicht nicht, dann machen wir 2 Tage draus. Na, das geht, 2 Tage, ich weiß ja nicht. Und dann hörst du das ja von allen möglichen Gerüchten, du kriegst das immer irgendwie wieder mit, denkst du, Leute, dann lass uns da wenigstens mal probieren. Ne?
Das Wenn's ist aber auch ein deutsches Phänomen.
Ja, das wirklich, kennst du? Ja.
Die Deutschen sind immer eher ängstlich auf Sicherheit und
konservativ. Mögen
keine Veränderung.
Ja. Ja, so Status quo erhalten, ne?
Steh es auch nicht, ja, also klar.
Ja, was nichts ändern, was läuft, ne? Ja, genau, ja.
Aber, ja, wenn du dich nicht veränderst, stehst halt auch irgendwie auf der Stelle und du
wirst gut, langweilig, gute, ne?
Gründe haben, ja. Warum du die EME oder wie wir EME oder wir sagen auch oft, bei uns ist es einfach nur so, wie sieht's dies ja mit Lingen aus?
Ja, Lingen, ja. Es war übrigens vorher immer Heiden, ne? Das hieß es immer eben Heiden und ich weiß noch, als ich das erst als ich das erste Mal nach Heiden, also dann dahin ging, dann kriegte ich ganz häufig auch so in so Foren, yeah, was ist denn Heiden? Was soll das denn sein? In so einem Kaff fährt doch keiner. Ja? Das war aber damals denn schon als sehr groß eigentlich gestartet. Eigentlich schon viel zu klein dann, ne? Obwohl wir das auch kaum vorstellen konnten. Ich weiß doch, wie wir diese, guck mal, wir bauen heute fast 800 Tische auf. Du musst mal überlegen. Jetzt rechne mal 800 mal 2,20 Meter. Dann weißt du, wie viel Tischfläche du entlanglaufen musst, um, ich glaube, in Heiden hatten wir damals anfangs 90 oder 100 Tische und ich fand schon, ich dachte schon, oh Gott, wie soll man das alles? Also das ist halt alles irgendwie, man gewöhnt sich irgendwann alles, ne? Ja, aber eben so dieses Misstrauen immer in was Neues, das ist sowas, das ist ein ständiger Begleiter geworden. Und ich, naja, also ich habe die Erfahrung gemacht, man darf nicht zu viel rumfragen, wie findet ihr das denn? Weil sonst kommt immer, ja, lass es beim Alten.
Naja.
Verrückt. Nils,
du hast. Ja, nee, ich kann es voll nachvollziehen. Wenn Daniel und ich mal reden, Daniel hat eine Idee, ich bin teilweise auch so eher so der, lass mal so weitermachen oder ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn man aber selber die Idee hat, dann kann es dann auch ein bisschen nerven, wenn der andere bremst. Ne? Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, das scheint echt in unserer deutschen DNA zu stecken. So auch dieser permanente Neid vielleicht, so dass es funktionieren könnte bei anderen. Und das ist, glaube ich, echt so ein deutsches Ding. Ne?
Ich glaube, aber Nils, glaube ich tatsächlich, ich glaube, wir gehen da immer ein bisschen sehr hart mit uns im Lande so ins Gericht, ne? Weil wir irgendwie so ein bisschen Selbstkritik ja auch irgendwie schon quasi auch schon mit der Muttermilch so ein bisschen aufgesogen haben, ne?
Wir können doch nicht gönnen. Wir freuen uns nicht wie andere über deren Erfolg, sondern wir versuchen immer das Schlechte rauszupicken, irgendwie so ein bisschen.
Ja, da wollte ich gerade sagen. Ich glaube nur eins, das ist in anderen Ländern genauso. Ich bin viel rumgekommen, auch so im Rahmen Modellbau, ne? Und ich habe sehr viel in den Niederlanden zu tun. Da hatte ich beruflich früher auch schon viel zu tun. Hatte auch dann irgendwann mal das Glück, so leidlich Niederländisch zu lernen. Und quatsch das auch total gerne. Die Niederländer sagen dann gerne, das ist ein Steinkohl-Niederländisch, was ich da rede. Aber du kriegst natürlich auch dann, auch weil das sieht ja auch nach außen für uns immer so ein bisschen so wie das Leitland aus, wo alle tolerant und fröhlich und glücklich miteinander sind. Also ganz ehrlich, das sind genauso Menschen wie wir, ganz liebe, ganz ganz viele tolle, übrigens viele Leute, die mich da also sehr, sehr unterstützen bei der Tagesorganisation dort und beim Aufbau und Abbau und so. Das sind niederländische Modellbaufreunde, die schon seit Jahren zum Team da gehören. Also, aber du kriegst auch dort, die haben auch Vereinsstrukturen, die haben halt auch ihre kleinen Eifersüchteleien und dieses auch Kleinigkeiten teilweise. Genauso großartige Leute, wie es die hier bei uns gibt, gibt es die dort. Es gibt dort aber auch kleinliche, sagen wir mal, Vereinskrämer, wie es die bei uns auch gibt. Ne? Da habe ich immer so ein bisschen, wenn ich das so sage, mit dem Beharren und immer so Angst vor Veränderungen, ich befeuere das selbst gerade, was du gerade gesagt hast, aber andererseits, wenn ich es genau angucke, ganz ehrlich, da sind die Leute auch jenseits der Grenzen, auch in England oder so, kriegst es. Wenn es auch so mal schaust, selbst in Mosjon, in Ungarn, da, bei dieser großen Show, wo ich auch mal gerne hinfahre, ich verstehe ja kein Wort Ungarisch, wer versteht das schon? Selbst die Finnen verstehen ja kaum ein Wort Ungarisch, aber das ist halt schon, wenn du dann manchmal so von Leuten erzählt bekommst, da gibt's auch so ganz viele Sachen im Hintergrund, die da laufen, wo du sagen würdest, typisch deutsch. Nee, ist aber dann Ungarn leider, ne?
Ja, aber ich finde schon, es ist so ein bisschen so und ich bin da, glaube ich, so ein bisschen anders. Ne? Ich bin schnell motiviert für irgendwas, lass mal hier, lass mal da, lass mal Dings. Und wie Nils schon sagte, der ist ja eher ein bisschen Dings. Und manchmal ist das ganz gut. Ne? Er sagt immer so schön, ich schieße so ein bisschen übers Ziel hinaus. Mhm. Nils ist so ein bisschen drunter und bremst. Und meistens pendeln wir uns dann irgendwie so in der Mitte, in einer guten Lösung ein.
Ja.
Sonst wird das, glaube ich, auch gar nicht so klappen, weil die Ideen, die ich schon alle hätte, die können wir gar nicht umsetzen. So viel Zeit hätten wir überhaupt gar nicht.
Andererseits werden wir heute nicht hier sitzen, wenn wir uns nicht in der Mitte getroffen hätten. Ne?
Ja. Also ich kann ich gut verstehen. Also ich habe das auch. Ich bin auch wie so ein Strohfeuer. Ich brenne ganz schnell für eine Idee. Und wenn ich merke, irgendwie, die belastet mich jetzt mehr, als dass sie mich weiterbringt, dann sag ich es auch und dann lasse ich es auch liegen. Ist übrigens bei meinen Modellbauprojekten recht ähnlich. Ne? Ich werde ja jetzt schon seit 2 Jahren gedisst mit meiner Ratte. In Anführungszeichen, es gibt ja von Modell Collect in 1 zu 72 gab es so ein großes Modell, dieses Projektpanzers Ratte, das war so ein 1000 Tonnen, die es nicht kennen, so ein 1000 Tonnen Fantasieprojekt, was die Nazis ja damals wirklich allen Ernstes haben sich das ja ein paar Manager ausgedacht, weil sie ihre Schiffskanonen, die sie nicht loswerden konnten, an den Mann bringen wollten. Und naja, da hat dann Modellkollektor dankenswerterweise auch in 72 ein schönes Modell, oder naja, schön kann man nicht sagen, aber ein Modell so rausgebracht. Und ich dachte, ach komm, dann habe ich damals, weiß ja, war ich mal Modellbaukönig und dann waren wir auch in so einem Sommerfest-Stream und da habe ich gesagt, ach wisst ihr was, ich kaufe mir das Ding jetzt und in 4 Wochen ist das fertig. Ja, hätte ich nicht machen sollen.
2 years later.
Das Ding wäre in 4 Wochen fertig gewesen, wenn ich es aus der Packung gebaut hätte. Muss ich tatsächlich sagen. Aber du siehst natürlich, irgendwann kannst du auch als Modellbauer dann mit solchen Oberflächen, das bringst du nicht. Da müssen Schrauben dran, da müssen Bolzen dran, da musst du, und dann überlegst du, wie machst du das? Da habe ich mir gedacht, ich stelle das Ding im Bau dar. Also sozusagen, wie es auf der Industriebrache steht und wie das Ding gerade so gebaut wird, oben noch mit so provisorischen Flaktürmen oben drauf. Ja. Und da bin ich auch schon unten, habe einen U-Boot-Motor hinten tatsächlich reingebaut, so von einem Typ 9, weil das sollte tatsächlich, eine U-Boot-Schiffsmotoren sollten da rein.
Ja, krass.
Ja, aber dann irgendwann, dann habe ich keinen Bock mehr drauf, dann stelle ich es zur Seite, dann steht es da ein paar Monate. Ja, und dann werden natürlich die Stimmen laut, ja, was ist denn jetzt von wegen und so. Und dann, ja, dann habe ich jetzt letztens noch eine Platte, also eine Dioram-Base dazu gemacht, dann auch entsprechend noch. Bin dann wieder ein Stück weitergekommen, dann steht es jetzt wieder, ruht jetzt wieder. Das kann auch in 2 Jahren fertig sein, aber wenn du das einmal laut sagst, dann bist du natürlich dran. Und das ist natürlich, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest und hast manchmal auch so eine Arbeitsweise, dass ich auch schnell begeistert bin und dann eben manche Sachen ziehe ich ja dann auch wirklich ganz, ganz intensiv durch, aber manche bleiben dann liegen, dann ist das schon schwierig. Ne? Das sehe ich dann auch als durchaus etwas kompliziert an, mit mir manchmal zu arbeiten.
Aber, also ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, man sollte sich auf jeden Fall treu bleiben und wenn man Ziele und Dinge hat und Veränderungen durchboxen will, wie du es ja jetzt auch hast und du wirst deine Gründe haben, die EME jetzt zu erweitern, verändern, auf ein neues Level zu heben, nenn es wie du magst. Und ich finde das gut, ohne jetzt so 100% zu wissen, was da jetzt genau passiert, weil ich war jetzt 2-mal da, es wird das 3. Mal sein und wir waren in hier SMC das 1. Mal und die sind schon relativ ähnlich. Ne? Das ist eine reine Plastikmodellbaumesse mit einem Contest, auch Figuren und sonst sowas. Jetzt das 3., 4., 5. Mal begeistert einen das nicht mehr so. Das 1. Mal in Lingen, das war so richtig boah, krass, boah, Wahnsinn, oh, was haben die denn gebaut? Oh Gott, wie gut sind die Leute denn hier, die hier irgendwas ausstellen? Sowas gibt's. Und guck mal hier, oh, guck mal der, wir sind nur hier und da und Fotos gemacht ohne Ende. Jetzt das 3., 4. Mal läufst du einfach durch und sagst, ach guck mal, das kennst du, das hast du schon vor 2 Jahren gesehen. Und der stand auch auf der SMC. Deswegen finde ich dann Veränderung halt auch gut, wenn sich dann Jahr für Jahr irgendwie was Neues ergibt, ne? Und du nicht halt immer wieder, oh, die Tische standen letztes Jahr auch wieder hier. Hier war auch Schiffe, da waren Panzer, da waren Flugzeuge. Ja.
Ja, das ist immer das Schlimmste. Der schlimmste Satz, den ich als Veranstalter kenne, ist, wenn Besucher sagen, ja, da kommen wir in 2 Jahren wieder. Muss ja nicht jedes Jahr dahin gehen. Ist natürlich für einen Veranstalter
so ein jedes Jahr dahin.
Ne? Das darfst du nicht, das will ich nicht hören, ne? Und ich habe natürlich auch immer Angst davor. Also eine Sache, die mich wirklich antreibt, ist dieses, ich habe es ja selbst schon viele Veranstaltungen kommen und gehen sehen auch, ne, muss man auch sagen. Und nicht immer nur, weil jetzt plötzlich diejenigen, die es gemacht haben, nicht mehr da wären, sondern weil sich auch Sachen totgelaufen haben. Und Leute gesagt haben, das ist ja das Schlimme eben, ne? Du wirst ja dann als, also ich sehe das nachher ja als wirklich in der Abrechnung in Zahlen. Ich sehe es in Kommentaren, in Rückmeldungen. Aber dann kann ich nichts mehr ändern. Ich muss ja vor der Veranstaltung Weichen stellen, ne? Immer mit der Hoffnung, dass nachher die Kommentare wieder gut sind, dass die Besucherzahlen stimmen, am besten immer wachsen, ne? Und ja, das ist schon ein gewisser Druck und dieses Gefühl, also ich selbst, mir werden Sachen auch schnell langweilig. Und wenn mir einer sagen würde, du machst das jetzt genau 10 Jahre, genau so weiter, auf genau dem Level und die genau gleichen Aufgaben, dann würde ich sagen, boah, das ist wie Gefängnisstrafe. Ich finde das schrecklich. Da hätte ich keinen Bock drauf. Also einfach, weil es mir langweilig wird. Und wenn es mir langweilig wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass du die Besucher begeisterst. Ne?
Ich bin da voll bei dir. Ich hasse repetitive Aufgaben. Ja. So wie Nils hat jetzt einen deutschen Panzer gebaut, wenn du die ganzen Laufrollen da machen musst, denkst du, oh ja, meine Güte. Und dann kommt ja die Einzelgliederkette und jedes Ding aufbohren und feilen. Immer wieder das Gleiche. Ich mag sowas einfach nicht. Aber es gibt super viele Leute, die sagen, oh, Ling kenne ich, genau wie letztes Jahr, war letztes Jahr gut, ist morgen wieder gut.
Ja. Aber glaub mir, das sind die Ersten, das sind genau die Ersten, die dann irgendwann sagen, ja, musst du auch nicht jedes Jahr hinfahren. Und ja, das ist auch, das kannst du auch keinem Menschen übel nehmen, weil das ist, ganz ehrlich, für mich ist das was wie, guck die Leute mal ein bisschen komisch, aber ich denke einfach, das ist auch eine Form von Entertaining, das ist eine Form von Unterhaltung. Wir betreiben, ich meine, letztendlich, wir betreiben keine Raketenwissenschaft oder Geheimdiplomatie, sondern wir versuchen, die Leute in ihrem Hobby möglichst, also diesem Hobby, dem ich selbst auch wirklich total verbunden bin, eine schöne Zeit dort zu ermöglichen. Und das Wichtige ist halt, dass du diese Interessen halt richtig ausgleichst. Also wir haben ja ungefähr die Hälfte unserer Aussteller sind Clubs. Also die, nein, das ist falsch. Die Hälfte der Fläche, also der reinen Tischfläche, wird von Clubs belegt. Das versuche ich auch immer so einzuhalten, so dieses, und 50% Handel, ja. Und die Clubs, wir haben 60, 70 Clubs in der Regel da. Und das sind dann schon mal schnell, sagen wir mal, 500, 600 Leute schon allein, ne? Und die Leute, die wollen natürlich Spaß haben. Und das siehst du auch, die treffen sich, die verabreden sich da schon Monate vorher. Da sind jetzt die Tische in den Lokalen abends schon seit einem Jahr wieder vorgebucht, wo die abends immer wieder hingehen und wo sie sich dann, und nee, wir gehen immer zu dem Griechen da und die anderen gehen in das Steakhouse XY. Toll. Ist alles schön. Für die musst du es einigermaßen nett haben, dass die es auch wirklich auch weiter motiviert sind, dass du aber auch eine Fluktuation drin hast, dass eben schon auch neue Sachen immer kommen, dass die auch motiviert sind, auch neue Sachen hinzustellen. Weil nichts finde ich schlimmer, als wenn die, das hast du auch bei manchen Ausstellungen immer gehabt, siehst du 10 Jahre hintereinander an derselben Stelle steht dasselbe Modell. Am besten mit der gleichen Staubpatina wie im Jahr zuvor. Ist natürlich ein Killer. Da kannst du als Besucher natürlich, wir müssen von den Besuchern ja auch Geld nehmen. Da kann ich einen Besucher dann auch verstehen, wenn er sagt, ja, da, gut, da muss ich aber auch nicht jedes Jahr haben. Ich weiß ja schon, wo ich hin muss. Ne? Und deshalb, mir ist zum Beispiel auch mal lieb, wenn man ein bisschen durchmischt wieder. Ne? Und wenn man dann auch die Sachen, aber die meisten, ja, nee, am liebsten genau da, wo wir letztes Jahr standen, ist für mich auch so als, klar, ich kann den Wunsch verstehen, aber ist eines der Elemente, wo ich immer sagen würde, ja, da läuft aber auch schnell die Gefahr, dass die Leute sagen, ah ja, nee, da vorne steht ja sowieso der. Und da wollte ich mich nie so richtig drauf festschießen lassen, weil ich schon möchte, dass die Leute möglichst die Zeit nutzen, um rumzugehen, um was Neues zu entdecken.
Außer MBK ist immer in der Mitte.
Ja, das liegt aber nicht an MBK, das liegt daran, es gibt ein paar Stände, die sind so groß und klobig, in Anführungsstrichen, so groß von den Längen, die kannst du fast nirgendwo anders einbauen. Kann ich nur einen anderen Stand nennen, der auch fast immer an derselben Stelle ist, das ist die Firma Plüth. Die haben einen so langen Stand, da haben wir nur genau eine Stelle in der Halle, die mir das ermöglicht, die mit diesem, ich glaube, die haben 13 Tische, fast 30 Meter Stand.
Wahnsinn.
Da gibt's so eine Stelle, wo du die wirklich unterbringen kannst, ohne dass du die über drei Ecken setzen musst. Aber da die nur mit zwei Mann in der Regel da sind, kannst du das nicht bringen. Die brauchen das, damit die das überhaupt handeln können, brauchen die eine bestimmte Standgröße. Ja, da wären wir schon bei so einem Punkt, wenn du so, was haben wir denn da so im Schnitt dann, ja, sagen wir mal 120, 130 Ausstellergruppen, Händler wie Clubs und so. Naja, und die haben alle so Bedingungen. Da sagt der eine, ja, ich würde gern neben dem stehen. Und der andere sagt, ich brauche eine Wand in den Rücken. Und fürs Hallenplan machen sind das manchmal, hast du dann so 80, 90 Nebenbedingungen. Das kriegst du gar nicht unter. Ich werde wahnsinnig für diesen Hallenplan. Das ist wirklich was. Ich wünschte mir eine Software, wo ich das alles nur so eintippen müsste und drück drauf und der hat's alles für mich gelöst.
Frag mal ChatGPT, vielleicht kann er dir helfen.
Ja, ich hoffe sehr auf die künstliche Intelligenz. Ja. Also meine kommt ja echt manchmal an die Grenzen.
Zählst du bei Clubs jetzt auch so Einzelleute wie mich jetzt oder jeden anderen auch dazu?
Clubs und Aussteller. Ja, Club und Aussteller. Also Gruppen. Also ich sag mal so, du kommst nachher tatsächlich, wenn du die als People, also wirklich als Köpfe, die da aufstellen, aufaddierst, da liegst du bei den Clubs so immer so zwischen 400 und fast 600. Mhm. Das ist wirklich so. Da sind natürlich teilweise wirklich jemand dabei, der sagt, ja, ich bin alleine, brauche einen Tisch. Er kriegt auch nur einen Tisch, muss man dazu sagen, ja. Es sei denn, es gibt irgendwelche anderen Gründe oder du bist Händler oder so, das ist natürlich wieder was anderes dann.
Vielleicht brauche ich zwei Tische, ich weiß gar nicht, was ich gebucht habe. Die Titanic ist 1,30 lang.
Das besprechen wir gleich, ja. Das machen wir dann off record, ja. Ja, oder es gibt halt gute Gründe eben, zum Beispiel, wenn einer sagt, ja, pass auf, ich habe hier das Mega-Mörder 1:12 Modell der Titanic. Ich brauche leider
38 Meter.
Genau. Ne? Und es ist mir durch, dann würde ich erstmal ein bisschen skeptisch werden und sagen, zeig mir mal ein paar Bilder davon. Und wenn das der Showstopper schlechthin ist, dann würde ich sagen, ja, kriegen wir irgendwie hin. Ne?
An die Decke hängen.
Ja. Also mir läuft auch manchmal ein bisschen in die Hacken, dass ich natürlich auch selbst Modellbauer bin und versuche, manchmal ist es auch ganz gut, dann auch ein bisschen zu gucken, passt mal auf, das ist schön, aber aus Erfahrung kenne ich das früher so, dass viele auch erstmal immer lieber zu viel Tische bestellen und dann nachher die Tische nicht voll kriegen. Und voll heißt ja nicht, das muss eins ans andere stoßen, aber es soll halt dann noch irgendwie spannend und aufregend sein und nicht, dass du in 2 Sekunden an diesem Tisch vorbeirennen kannst und hast nichts verpasst, ne? Mhm. Das war halt irgendwann auch der Grund, dann auch mal zu sagen, also neben der ganz normalen Kostenentwicklung, dass die Clubs jetzt seit 2 Jahren halt auch eben auch da, also jeder Aussteller auch eine Ausstellergebühr bezahlen muss. Ne? Das hatte ich sonst immer alles quasi aus meinem Budget bezahlt. Aber das ist halt eben auch zu oft passiert, dass eben auch, sagen wir mal, naja, ich sage am Aufbautag, so ein Club, der 12 Tische geordert hat, sagt, du, wir können dir noch 4 Tische abgeben. Ich denke, das ist irgendwie die falsche Aussage, weil 4 Tische, die habe ich bezahlt, Leute. Und jetzt an dem Tag, was soll ich da jetzt noch mit? Ne?
Nee, die kann ich ja so mal erzählen. Die Diskussion gab's auch das war ja vorletztes Jahr das erste Mal. Das war unser erstes Mal. Und wir kennen ja auch so bei Instagram schon so ein paar Leute, auch so ein paar Clubs, die da waren. Ja. Und das war natürlich Thema, ne? Es gab Leute, die gesagt haben so, oh, jetzt muss ich hier Geld für bezahlen, das finde ich überhaupt nicht gut und sonst war das umsonst. Ich bin da, mir ist das egal, ne? Also ich gebe gerne Geld aus für eine gewisse Dienstleistung und es ist für mich vollkommen normal, dass man für irgendeinen Meter auf irgendwas bezahlt. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, denn wir reden über ein paar Euro, vor allem in der Gruppe, alles zusammen. Aber gut, es ist halt so, du musst
gucken,
dass die Messe bestehen bleibt. Und das geht halt einfach nur, wenn es wirtschaftlich ist. Ja.
Ne? Also ich kann den Leuten, ich habe auch versucht, da sehr offen drüber zu reden. Muss auch sagen, das war auch ein großes Umdenken nach der Corona-Geschichte. Ich meine, 2020 hat mich eiskalt erwischt. 10 Tage, bevor die Show stattfinden sollte, na nicht mal 10 Tage, es waren, glaube ich, 9 Tage oder 8 Tage vorher, hat das Land Niedersachsen dann, das ging ja länderweise, liegt ja nun mal in Niedersachsen, ich selbst bin Landeskind Nordrhein-Westfalen, lebe ja in Münster, Nordrhein-Westfalen. Also dementsprechend habe ich das dann auch erst über Umwege erfahren. Du, Moment mal, in Lingen, also Niedersachsen hat alle Veranstaltungen, Indoor-Veranstaltungen aufgrund Corona gecancelt. Da dachte ich, ja, kann ja nicht sein. Ich habe ja vom Hallenbetreiber nichts gehört. Ich war ja vor 3 Tagen noch da und haben gesagt, nee, hier findet alles statt, Blödsinn. Sowas gibt's doch bei uns gar nicht. Ja, ich meine, sag mal so, wenn du das ein paar Tage vorher erfährst, eine ganze Menge Geld ist zu dem Zeitpunkt schon verbrannt. Das tat schon auch richtig weh. Und ja, dann kam ja 21 war es und dann dachte ich, ja gut, okay, dann kommt ganz schnell clever ein Ausweichtermin in den Herbst genommen, weil ich konnte mir 2020 ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass Corona uns von Februar oder März, wo es dann richtig akut wurde mit den ersten Shutdowns, dass uns das bis nach dem Sommer noch beschäftigt. Also habe ich gedacht, komm, im Oktober konnte ich dann noch einen Termin kriegen. Ja, ich sag super, Ausweichtermin im Oktober genommen. Das ist natürlich dann, die Geschichte ist bekannt, ist auch nichts geworden. 2021 auch nicht. Also wir durften quasi von 2019 und dann kam die nächste Show bei 2022. Und da bist du
natürlich. Wie bei allem, ne? Das ist
da bist du am Rande dessen, weil du machst ja wirklich 2 Jahre auch wirklich immer wieder neu die Planung, immer wieder für die Mülltonne. Und dann auch bei den Leuten, auch bei den Ausstellern, die natürlich auch entsprechend offen auf dem Zahnfleisch gingen, da sind ja auch eine ganze Menge, ich sag mal, bei den Clubs natürlich nicht, das ist ja Hobby, aber die Händler dort, die haben natürlich, viele haben durch ihr Online-Geschäft mega Umsätze gemacht. Also die haben in der Zeit richtig, richtig fette Umsätze gemacht, aber es gibt natürlich auch so viele Reisegewerbe dabei, die nicht so eine starke Online-Geschichte hatten. Also die haben richtig gelitten. Und für mich insgesamt war auch die Frage, weil die Preise ja auch, muss man ja auch sagen, die Preisentwicklung läuft auch weiter. Und wenn du 50% der Fläche für die Clubs bereithältst und nie was dafür genommen hast, dann heißt das, ich zahle diese 50%. Hier ist ja nicht nur die Tische. Ich zahle auch 50% der Hallenmiete aus meiner Tasche für was, was ich nicht zurückbekomme. Und das wird irgendwann Fass mit Fass ohne Boden, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, irgendwie müssen wir das sehen, dass die Clubs sich auch beteiligen. Und dann hatte ich mich überreden lassen, mach das doch auf freiwilliger Spendenbasis. Du wirst sehen, Berthold, die werden begeistert sein, also da brauchst du dich, dann hast du keinen Ärger und jeder kann geben, was er kann. Und ich erinnerte mich damals noch an Tim Melzer, der hatte irgendwie, glaube ich, mal eine Zeit lang in einem seiner Lokale, hatte der, glaube ich, das auch so, dass die Leute für das Essen das bezahlten, was sie bezahlen, was es ihnen wert war. Und da hatte man in so einer Sendung gesagt, da waren auch wohl so Leute mal dabei, die dann irgendwie so 50 Cent dann so reingeworfen hatten, ne? Ist mir genauso gegangen, ne? Das ist wirklich. Und ich habe habe auch gesagt, Leute, es wird keiner dafür böse und schief angeguckt. Was er gibt er.
Du hast es gemacht?
Ja, das habe ich gemacht. Das habe ich 2022 habe ich das gemacht. Und da haben wir das wirklich so gesagt, auf freiwillige, auf Spendenbasis. Und da hat mir doch schon sehr zu denken gegeben, dass ein Aussteller dann so, jetzt will er auch noch Geld haben? Stand da so in der Tat, wirklich? Ich habe selbst nicht gesehen, ich habe es mir dann aber berichten lassen. 50 Cent oder sowas eingeworfen und ist direkt gegenüber zum Kettenfritzen gegangen und da hat er 500 Euro für Ketten bezahlt.
Ja, da war Geld anders verplant.
Das ist auch in Ordnung. Ich habe auch gesagt, was ist auch eine blöde Sache. Du musst, und das ist auch eine Sache, die ich da auch wirklich immer wieder lerne, du musst klare Ansagen machen. Und dann ist es auch eine faire Sache. Dann kann auch jeder sagen nachher, nee, pass auf, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht mit. Und kann ich auch nur sagen, ja, ist dein gutes Recht. Aber ihr könnt von mir, und das fand ich teilweise in der Diskussion dann auch manchmal ein bisschen unfair, aber ich habe mich dann auch nicht mehr da groß eingemischt, weil letztendlich, wenn dann so kommt wie, ja, jetzt will er einen Ferrari kaufen oder sowas. Leute, wer mich sieht mit meiner Tonnage und Größe, der Ferrari müsste noch gebaut werden, in den ich reinpasse. Ja, da kannst du mich, wenn du mich durch einen Wurstmacher jagst, kriegst du mich vielleicht in den Ferrari rein. Ist also Blödsinn auch und vor allen Dingen hat auch nichts damit zu tun, dass das ja auch immer ein unternehmerisches Risiko ist, so eine Veranstaltung. Ja? Und ich hatte das
dadurch
auch.
Dadurch halt Planungssicherheit, ne? Allein mit den Tischen.
Ja.
Wenn du nur einen Euro nimmst für irgendwas, machen die Leute sich Gedanken darüber, weil schandet ja bezahlt.
Ja, einer ist dann, noch zu wenig, muss man auch sagen.
Ja, aber,
aber das Recht, ja.
Ab dem Punkt, wo es nicht mehr kostenlos ist, sondern einfach X-Betrag kostet, macht man sich Gedanken, okay, ich kann jetzt nicht einfach nur eine E-Mail 5 Tische schreiben und dann stehen da 5, sondern ich muss jetzt jeden bezahlen, jeder kostet 5 Euro.
Ja.
Wie viel brauche ich denn wirklich? Okay, machen wir doch nur 4. Ja. So, und das erreichst du damit und du hast Planungssicherheit. Das ist doch super.
Und Daniel, ist es tatsächlich auch so, die Erfahrung zeigt auch, jetzt 2024, wir hatten nicht einen No-Show. Also das ist halt...
Genau, sowas ja auch.
Das hat sonst immer gegeben, waren immer 3, 4 Gruppen dabei, die dann teilweise nicht abgesagt haben oder Einzelaufsteller nicht abgesagt haben. Das kann immer sein, morgens springt der Wagen nicht an. Das stehst du da halt, ne? Kommst du dann aus Hintertupfingen, kommst du halt nicht nach Lingen und hast du Pech gehabt. Das kannst du auch keinem verübeln. Aber da kannst du als Veranstalter dir dann aber nachher anhören, hast du gesehen, da waren auch Tische frei. Ne? So, und da wirst du noch drauf angesprochen und dann sagst du auch, ja Leute, ich weiß es doch auch nicht, warum die so sind, ne? Oder warum das passiert. Kannst du da nicht immer. Und eben ganz wichtig, das war dann eben so, das wurde dann, diese ganze Diskussion wurde so auf so eine, da gab's ja einen, der sich da besonders hervorgetan hat, hat auch extra Videos dazu gemacht, dass doch wohl 25, es geht hier um, ging um 25 Euro für pro Person als Aussteller fürs ganze Wochenende. Und ja, das wäre doch unverschämt für einen Tisch so viel. Es ist keine Tischmiete, darum reden wir nicht. Es geht um das Gesamtpaket, ne? Und da kommt einiges mehr zusammen. Aber ja, gut, ist halt so. War mir klar, damit würde das würde erstmal einen Shitstorm auslösen. Aber wir haben die Halle noch nie so voll gehabt. Das muss ich eigentlich auch mal sagen, ne? Das hat also die Leute nicht wirklich abgeschreckt. Sollte es ja auch nicht.
Ja. Das beste Beispiel ist, glaube ich, was jeder kennt, um das so ein bisschen nachzuvollziehen. Jeder, der schon mal auf eBay Kleinanzeigen etwas zu verschenken reingestellt hat. 10 Leute schreiben sofort, 5 antworten danach überhaupt nicht wieder und von den 5 wollen 3 es wirklich haben und keiner kommt vorbei.
Ja.
Und immer wieder neu und immer wieder neu und immer wieder neu. Und sobald du nur 1 Euro reinschreibst dafür, hältst du genau diese Leute weg, die nur nach irgendwas kostenlos haben wollen. Die haben keinen Vertrag, No-Show ist Standard, ne? Und deswegen bin ich ein Freund davon, dass Dinge auch was kosten.
Ja, und es ist ja auch wirklich so, dieser blöde Spruch, was nichts kostet, ist nichts, ist offensichtlich, ich weiß nicht, was das, aber ich muss sagen, da muss ich aber wirklich sagen, das hat bei unseren Leuten in der Regel, ich sag mal, das kann man denen echt nicht, das kannst du unseren Ausstellern nicht vorwerfen, sowas, dass das der Fall war. Aber du hast natürlich schon auch eben so dieses gerade, was dann irgendwann anfängt, wenn das mit den Tischen, wenn größere Clubs anfangen und sagen, pass auf, wir brauchen 30 Tische, das ist eine Hausnummer, ne? Ja. Das ist ja auch flächenmäßig vom Ansatz her, den die brauchen, ist echt enorm. Und gerade da fällt es natürlich dann echt hammermäßig auf, wenn dann von, ja, 30 Tischen 10 oder dann doch nur gerade dann da sind. Ja, die haben alle abgesagt und ich stehe da, bin sauer, die sind irgendwie nicht glücklich damit, ne? Und das verhindert man schon ein bisschen, aber das, wie gesagt, es hat in erster Linie keinerlei erzieherischen Hintergrund. Da sehe ich mich auch nicht. Ich denke, das muss dann jeder für sich auch ein bisschen mit verantworten, sondern ganz allen Ernstes, du musst das wirtschaftlich, ist das schon ein wichtiger Beitrag, der da auch dann mittlerweile dann geleistet wird, der das Ganze dann auch weiter durchführbar hält. Ne? Ist hart geworden, also wirklich, das, also die Summen, das ist der Hammer. Also so eine Halle, da kannst du auch ein Auto für kaufen, ne? Wenn du
ja, glaube ich.
Ja? Okay.
Aber, so, ja. Kommen wir mal EME Gold Edition.
Ja.
Was heißt das genau? Also wir haben es jetzt da überall gelesen, jeder, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, heißt die EME, die EME, wie auch immer, findet das letzte Mal so statt, wie sie jetzt stattfinden wird. Kannst du hier, dass wir sagen können, bei Abenteuer Modellbau habt ihr es zuerst gehört, schon mal ein paar weitere Hintergründe geben, was kann die Leute denn erwarten, was heißt das überhaupt und was hast du so für Ideen mit der Messe? Weil so viel kann man ja schon mal sagen, hast du ja auch schon auf YouTube auf deinem Kanal erzählt, die Messe bleibt natürlich bestehen.
Klar.
Sie wird weitergehen, aber ein bisschen anders.
Genau. Also erstmal, ich hatte für mich selbst so eben gerade, also Corona war wirklich ein Hammer, ne? Und 2022, als wir das erste Mal nach Corona wieder die EME machen durften, war für mich gefühlt das Schlimmste, was ich so planungstechnisch bisher erlebt hatte. Wo ich danach, wenn euch das interessiert, kann ich es euch gleich nochmal erzählen, warum das so war. Danach habe ich mich wirklich hingesetzt, habe gesagt, hier muss echt was ganz anders werden. Ich will, also das wie 2022 will ich nicht nochmal erleben und da sehe ich auch keinen Spaß mehr drin. Was war denn da vorgefallen? Soll ich es erzählen?
Ja, hau raus.
Okay. Also, hatte ich so auch noch nicht drüber gesprochen, weil es einfach auch, weil was mich wirklich entgenervt hatte alles. Also, 2022 muss man dazu sagen, wir liegen ja immer Ende März mit der Veranstaltung. Meistens am letzten Märzwochenende war da auch der Fall. Und da war eigentlich schon bundesweit Mitte März hieß es keine Corona-Auflagen mehr für Indoor-Veranstaltungen. Land Niedersachsen war aber wieder etwas cleverer. Das Land Niedersachsen hat gesagt, bis Ende März wollen wir aber dann doch noch Maskenpflicht haben. Das muss man mal sagen, dass ein Großteil unserer Besucher, also ein wirklich starker Besucheranteil unserer Besucher kommt aus den Niederlanden. ich würde mal sagen, so ein Drittel bis zwei Fünftel unserer Besucher, weil wir ja nun auch da auch im grenznahen Bereich sind. Also wir haben so den Nordwest, mein alter Chef an der Uni hätte gesagt, Nordwest-Kontinentaleuropa decken wir ab. Ne? So, das klingt dann sehr schön. Und wenn man sich's anguckt, dann meinen wir eigentlich Deutschland, Benelux. Und ja, wir haben auch ein bisschen mehr. Jetzt mittlerweile kommt auch Dänemark auch ein bisschen mehr dazu. Also, naja, gut. Eine Sache war ganz klar. Ich dachte, wenn die mir das mit der Maskenpflicht reindrücken, wofür habe ich denn Hygienekonzepte und den ganzen Krempel geschrieben, jetzt seit 2 Jahren? Und was ist denn was soll der ganze Dreck? Die Niederländer bleiben mir da weg, weil die haben auch schon während der Corona-Zeit ihre wahnsinnige Zuneigung zum Thema Maskenpflicht ja tagtäglich unter Beweis gestellt. Das war mir ganz klar, das wird, was das angeht, ein Fiasko. Und dann kam noch dazu, dass ich dann trotz Hygienekonzept und all so, was man so dann sich mit Mühe erarbeitet hat, immer wieder was geschrieben hatte und so, das wurde gar nicht vom Hallenbetreiber gar nicht abgefragt. Man hatte da selbst dann plötzlich was erarbeitet. Was dann hieß, ja, dann müssen Sie dann ja auch noch die Security, da brauchte ich noch einen speziellen Security-Dienst, den ich dort engagieren musste, also nicht wollte, musste, die nichts anderes zu tun hat, als zu gucken, ob Leute Maske trugen. Aber Leute, das können doch meine Leute machen. Ich meine, nein, die müssen aber zertifiziert sein. Und da habe ich gesagt, was außer einer nicht nachgewiesenen Blindheit ist denn die Qualifikation zu erkennen, ob jemand eine Maske trägt oder nicht? Außer, ja, dass die Leute...
Verhasse ich Deutschland wieder so. Das ist ja so typisch.
Kein Witz. Und die muss ich bezahlen. Ne? Und die waren nochmal dazu hochnotpatzig, diese Leute. Wo ich dann irgendwann auch Gespräche in einem Büro nebenan noch geführt hat, wo ich die dann mal irgendwann rausziehen musste, dass dann immer mal sich Aussteller bei mir beschwerten, wie die denn da wohl so rum, also was die denn da wohl im Ton dann an Tag legt. Und ich habe die morgens gebrieft und gesagt, Leute, wenn was ist, kommt zu mir. Ich kenne die Leute, dann spreche ich die an. Oder wenn ihr die ansprecht, sprecht die nett und freundlich an. Das sind unsere Gäste, also viele sind Gäste und viele davon sind auch befreundet, würde ich wirklich sagen, und nette, gute Bekannte, da kannst du wohl, und das ist hier eine Veranstaltung, wo die Leute mit Spaß dabei sein sollen. Die müssen hier nicht die Hacken klacken, wenn ihr kommt, ne? Es muss ja nur funktionieren. Und die waren, also um es mal kurz zu sagen, da mussten dann doch einige sehr, sehr, sehr harsche, klärende Worte von meiner Seite und noch von anderer Seite mit denen geführt werden, damit das irgendwie einigermaßen lief. Aber ich hatte echt nur Stress damit. Also da habe ich wirklich gedacht, ich bin jetzt hier nur noch, ich darf die Halle bezahlen, ich darf für den Hallenbetreiber alles so machen, wie die das dann wollen. Ja, ich trage aber trotzdem das gesamte unternehmerische Risiko. Ich muss im Zweifelsfall damit leben, dass Besucher von uns enttäuscht sind oder auch langjährige Stammbesucher oder auch Stammaufsteller womöglich nachher enttäuscht sind, wo ich nichts dafür kann, weil mir da irgendwelche, ich sag's mal, darf man das Wort Idiot hier sagen? Ja, oder sagen wir mal, in ihrer sozialen Intelligenz sehr beschränkt agierende Sicherheitskräfte, die ich bezahlen muss und die mir dann noch wirklich noch so kamen nach dem Motto, ja, wenn das nicht, müssen wir mal gucken, mal mit dem Ordnungsamt. Da habe ich gesagt, droht ihr mir hier gerade? Ich sage, ich bezahle euch. Ja, ich verstehe es hier alles nicht mehr.
Ja, gesagt, Menschenmacht.
Ja. Ich würde das Thema auch gerne wieder beenden.
Ja, das gut.
Was da abgegangen ist hier, um kurz abzuschließen, da die paar Jahre in diesem Land, da will, glaube ich, keiner mehr drüber reden. Ich kann es bis heute nicht verstehen, du auch nicht, was da für bescheuerter Wahnsinn, da, was du gerade auch wieder erzählst, wie Nils schon auch gerade gesagt hat, das kommt da alles zusammen. Ja. Einfach.
Waren viele Sachen Idioten, dabei, wo du
ich
sagst.
Ich kann verstehen, dass du da keinen Bock drauf gehabt hast, dass es einfach beschissen war und da kommen wir lieber wieder.
Bring dann nochmal zum Nachdenken, Daniel. Ne? Also, ja. Der Thema ist gut, muss ich auch nicht mal wieder ausführen. Waren viele andere Sachen auch noch, auch alle in dem Zusammenhang letztendlich, was damit führte, wo ich dachte, okay, was läuft hier ab? Gerade dann kam noch dazu, dass ich so in der Regel immer überlegt, da auch wirklich in der Zeit überlegt habe, okay, lässt sich das hier finanziell überhaupt noch weiter betreiben? Ne? Das war ja auch da hatte man gerade diese 2 Corona-Jahre hinter sich und das war wirklich was, wo man auch selbst, auch als Unternehmer quasi am Boden lag und sagte, okay, also wie wird das weitergehen oder wie kannst du das weitermachen? Und hast du die Kraft dazu und hast du die Lust vor allen Dingen dazu? Und ich habe so eine Sache, das ist so ein Satz, so ein, ich weiß gar nicht, irgendwann mal aufgeschnappt in der Zeit, wo ich mal so als Berater so auch mit Beratern zu tun hatte. Das ist ja ein Projekt. Ein Projekt hat immer einen festgesetzten Anfang und ein festgesetztes Ende eigentlich, ne? Und für mich war eigentlich die EME war auch eigentlich sowas. Habe ich gedacht, warum hast du das eigentlich angefangen? Und dann habe ich mich echt erstmal so ein bisschen daran erinnern müssen, ich wollte eigentlich sowas machen, wie eine Veranstaltung, wo ich sage, okay, so wie ich mir eine Plastikmodellbauveranstaltung eigentlich idealtypisch für mich wünsche. Ob ich damit die Wünsche aller anderen erfülle, kann ich dir nicht sagen. Aber das war so die Ursprungsidee. Da war ich aber nicht mehr 2022. Also nachdem habe ich so gedacht, nee, hier bin ich jetzt nur noch Hamster im eigenen Rad. Und dann habe ich überlegt, okay, du nimmst jetzt die nächsten drei EMEs dazu, um die auf so einen Punkt zu bringen, dass du sagen kannst, bei der Veranstaltung 2025 bist du an einem Punkt angekommen und du sagst, dann ist diese Sache so, wie du sie bisher konzipiert hast, zu Ende erzählt. Dann hat die eigentlich so den Reifegrad erreicht, wo du sagst, okay, da kannst du jetzt in deiner Form von Organisation organisiert hat, nämlich du als Einzelselbstständiger und dann eben natürlich mit dem Team, was dann immer auf den Schoß dabei ist, nicht viel mehr rausholen. Und deshalb kam das dazu, dass ich dachte, okay, das ist vielleicht doch ganz schön, wenn das in der Form von so kenntlich machst, in Form von so einer Art Countdown, also mit der Bronze Edition 2023, dann haben wir Silver Edition 2024 gedacht. Und ich dachte, naja gut, 2025, dann bleibt ja nur die Gold Edition übrig. Und keine Sorge, es wird zwar durch 26 keine Platin Edition geben, nicht? Also das ist mir auch schon unterstellt worden. Fand ich auch ganz lustig.
Und dann aber kommt die Diamant Edition und dann ja, die Legendary genau, ne? Edition.
Ja, ja. Ja, man ist ja immer überrascht, was für Art von Hochzeiten es gibt, ne? Ja. Dabei sind bei vielen Ehepaaren, obwohl das gar nicht besonders genannt wird, nach 3 Jahren ist schon gar keine Kommunikation mehr möglich. Ne? Naja, bei vielen, nicht bei allem. Ja, so deshalb, also dementsprechend und das Hauptaugenmerk lag jetzt wirklich in den letzten 2 Jahren und auch in diesem Jahr, was 2025, sagen wir mal so an so Dauerbaustellen, die so immer so Sache waren, wo ich immer mit einem unguten Gefühl so Also, da rümpelte man dann so drüber weg im Rahmen der Organisation, ja, das wirklich mal glatt zu ziehen. Eine Sache war immer der Wettbewerb, also die Organisation des Wettbewerbs. Da steckt so viel dahinter, dass es so viel nachher Aufwand, das auch zu, naja, so am Ende, wenn die Juroren ihre Bögen abgegeben haben oder wenn sie das mal so machen, also das Auswerten und all solche Geschichten, das hat fast immer die Hälfte der Leute, die ich da an dem Tag beschäftige oder in den Tagen beschäftige, gebunden. Dann haben wir gesagt, das muss echt deutlich besser werden, dann wollen wir ein richtiges so ein Leuchtturmprojekt zünden und das ist mir dann mit dem Tom Arnisch, der da das softwaretechnisch super regelt. Wir haben mittlerweile, glaube ich, echt ein geiles System, wo man als Wettbewerbsteilnehmer bei der EME, du musst dich online registrieren, du lädst Bilder von deinen Modellen mit hoch, ob sie vom Handy sind oder wo auch immer, ist es egal, so dass wir nachher eine Galerie haben von jedem Modell in der Galerie, vom Wettbewerb, von jedem Modell Fotos haben und. Das Auswerten klappt mittlerweile super, also das ist, ich sehe, was jeder Juror gerade macht in Echtzeit und du siehst, sind alle Modelle bearbeitet, du kannst die Auswirkung auf einen Knopfdruck, je nachdem, wie du das haben willst, kannst du es dir anzeigen lassen, Tag nach der Show drücke ich das Knöpfchen und die Galerie mit allen Ergebnissen und das, was eben für jeden anderen sichtbar sein soll, steht halt online auch bei uns auf der Webseite zur Verfügung. Und das hat mir so lange Bauchschmerzen bereitet. Und da haben wir 2022 mit angefangen und jetzt 2024 hatten wir das wirklich in einem richtig guten Zustand stehen und wir haben jetzt nochmal wieder nachgezogen und solche Sachen halt, Online-Shop und, das waren also Sachen, naja, die jetzt haben wir dazu geführt haben, ich sagen würde, okay, wenn wir das jetzt 2025 sauber über die Bühne bringen, dann darf das so stehen bleiben und dann muss was Neues kommen. Und das Neue heißt ja nicht, wie viele immer sagen, oder ist ja ganz häufig, ja, da ist ja die Letzte. Nein, es ist nicht die Letzte. Es geht ja weiter. Und es geht ja auch, ich säge doch nicht den Ast, auf dem ich sitze, ab. Das habe ich auch keinen Bock drauf. Also dafür wäre die Arbeit zu schade gewesen. Es ist nur so, ich glaube, dass wenn man immer nur das weiter so macht, wird es, wie wir vorhin schon gesagt haben, langweilig. Und ich glaube eben, unser Hobby entwickelt sich in so einem rasanten Tempo weiter, dass...
Absolut.
Ja, dass du einfach dem Rechnung tragen musst. Und jetzt, um nicht zu viel zu verraten, aber um auch nicht nichts zu sagen. Also erstmal das, was die Leute, wer jetzt auf dem jetzt 2024 da war oder jetzt 2025 da sein wird, der wird genau das auch ab 2026 wiederfinden können. Genau das wird auch in dem Umfang, das wird sozusagen, wenn ihr euch ein Puzzle vorstellt, dieses Puzzleteil, das bleibt bestehen. Wir haben aber noch Flächen zur Verfügung in Lingen, durchaus noch sehr ordentliche Flächen. Und diese ordentlichen Flächen, die werden halt natürlich jetzt auch ausgefüllt ab 2026.
Eine RC-Panzerfahrstrecke?
Nein, RC, und das kann ich auch definitiv sagen, RC wird es definitiv bei mir nicht geben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich RC nicht mag. Ich habe keine Ahnung von RC, ganz schlichtweg.
Alles gut, es war nur Spaß. Ich wusste ja schon, dass du es nicht machst, deswegen aber.
Ja, das ist halt wirklich auch so. Und ich sage auch wirklich, dies. Klar nervt mich das manchmal, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, weißt du, wo du schon kaum ein Bein vor ein anderen setzen kannst. Und dann läuft so jemand ziemlich, ich sag mal, autistisch hinter seinem LKW hinterher durch die Gänge. Und alle Leute haben Angst, dass sie auf das Modell treten, wenn sie es überhaupt sehen. Und es macht mega Lärm, weil der Geräuschgenerator auch mal besser geworden ist. Ja, das habe ich immer, das habe ich nie so gefühlt, außer dass ich gedacht habe, das nervt mich.
Lass mich raten, das war in Dortmund.
Da gab's das, aber Dortmund, da haben die ja ihre Freigehege, ne? Da dürfen die, da werden dann ja.
Aber da fahren sie auch zwischen den Gängen immer durch.
Ja, okay.
Ganz aber schön die Gänge Risiko. Sind ich würde mit meinem RC-Modell nicht da lang fahren.
Okay. Ja. Aber Daniel, da und jetzt, da sind die Gänge in Dortmund sind im Vergleich zu früher sehr, sehr, sehr breit geworden.
Das ist breit jetzt.
Bitte?
Das ist jetzt breit in Dortmund?
Ja.
Es wird halt nur voller wahrscheinlich. Es ist ja so ätzend da auf der.
Also das könnt ihr euch von früher. Ich weiß nicht, wann wart ihr das erste Mal in Dortmund auf der Inter?
2006, aber das war auch das einzige Mal bis letztes Jahr, also 24.
Okay.
Nee, 23 waren wir auch schon da.
Echt? Aber ja, ihr wart dann da. Also ich war 2006 mal da und 2024.
Wie eben auch.
Okay. Ja, guck mal, ich hab so, meine erste war. Das ist fast so jetzt wie am Beichtstuhl früher. Meine erste Intermodellbau war irgendwie so um Ende 90er, ne?
Okay.
Und da weiß ich noch, wenn du da keinen Stand hattest und du konntest dich auf so einen Stand flüchten, hast du das Gefühl, du wirst totgetreten, ne? Also wirklich in allen Gängen, in allen Bereichen. Und da war ja immer die 100.000er, 120, 130.000er Besuchermarke, die man nachher ja auch immer angeblich immer noch locker, ne, das, also, naja, reden wir nicht drüber. Aber das ist schon, da gibt's auch Bereiche mittlerweile, da hast du früher Stände gehabt, wo heute so Chill-Lounges sitzen. Also ich finde immer, wenn Veranstaltungen plötzlich anfangen, übrigens die Spielbahnmesse in Nürnberg hatte das auch irgendwann, sind sie angefangen, früher hat da keiner einen Platz gekriegt als Aussteller. Auf einmal halbe Hallen, wo nur so Kuben rumstehen, auf denen du dich rumfläzen kannst.
Boah, ich finde das super. Genau wie auf der Gamescom, dass man mal so diese Area hat, wo man sich mal hinsetzen kann.
Ein bisschen das ist geil für den Besucher. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass die Aussteller nicht mehr passen, die Ausstellerzahl nicht mehr passt. Ne?
Ja.
Also, dass sie die Flächen nicht vermarktet bekommen. Ja. Also,
ich weiß 2006, da standen überall in jeder Ecke standen Händler mit einem Tapeziertisch und ich habe tütenweise da die Modelle rausgetragen.
Ja.
Und jetzt dieses Jahr 24, also letztes Jahr muss man ja sagen, 24 habe ich da vielleicht ein paar Büsche von Modellbahnherstellern mitgenommen. Aber also ich glaube, gefüllt war es beide Male gut, so wie ich mich erinnere. Aber mehr Spaß gemacht für einen Plastikmodellbauer hat es halt damals, ne?
Ja, es hat sich halt auch verändert. Also das liegt bei den großen Veranstaltungen auch an den Preisen natürlich, ne? Da kannst
ja, ich meine, für die Kids war super, war Entertainment pur, ne? Aber es war halt für Plastikmodellbauer wie uns war es halt
wunderbar. Efeu kann man immer noch gut kaufen auf dem
Das stimmt, ja.
Ja, aber du holst halt einfach auch, du holst auf solchen Veranstaltungen mit Plastikmodellbauer, der Warenwert, den du dort auf einen Quadratmeter Fläche stellen kannst. Der ist natürlich nicht konkurrenzfähig mit beispielsweise einem Eisenbahnhändler. Ein Eisenbahnhändler, der stellt dir auf einen Quadratmeter 5.000 Euro Warenwert hin, weil jede Lok schon 400, 500 Euro kostet.
Ja.
Mit Modellbausätzen musst du da einen 30 Meter hohen Turm hinbasteln, um auf den gleichen Warenwert. Also brauchst du mehr Fläche und die mehr Fläche kannst du aber bei den Preisen nicht bezahlen und das rechnet sich nicht und darum sind die da früher oder später alle weggeblieben.
Ja.
Also ich finde Intermodellbau trotzdem auch noch interessant. Aber ich muss schon auch sagen, immer mit einem weinenden Auge, weil ich das natürlich auch mit der guten alten Zeit vergleiche. Es ist natürlich auch nicht immer gerecht, ne? Ist mir auch klar. Du kannst heute, die Leute sind halt auch anders.
Ja, du brauchst halt beides, ne? Du, oder alles hat seine Daseinsberechtigung. Mit der Familie fahre ich lieber nach Dortmund, weil da die Kinder unterhalten. Aber für mich, für mein Hobby, bin ich lieber in Lingen oder auf der SMC, weil da wird genau das gezeigt, was ich haben will. Ja. Und da fahre ich dann auch mal alleine hin vielleicht und genieße den Tag dann da alleine und nehme mir was mit, was ich da finde. Aber beides finde ich gut. Beides kann von mir aus bestehen. Und, ja. Ne?
Also ist tatsächlich ja auch so, dass das muss man ja auch ehrlich sagen, die, ja, es ist natürlich nicht besonders kinderorientiert, ne? Also da habe ich auch tatsächlich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr noch früher den DPMV kennt, den Deutschen Plastikmodellbauverband. Mhm. Hat sich ja ziemlich zerlegt in den letzten Jahren. Es war so ein Projekt, das ist auch sehr stark auch von verschiedenen Firmen, unter anderem Revell, mitgefördert worden. Und da gab es dann immer irgendwie, viele Clubs waren da drin auch organisiert, die wurden dann auch mit so Mustermodellen ausgestattet fürs Kinderbasteln und so, wie das immer hieß. Ja, das Kinderbasteln, das war dann sowas, wo ich das selbst öfter gesehen habe. Dann hast du dann ein Kind ein Jahr da gehabt, im nächsten Jahr war das wieder da und so, was hast du denn zwischendurch gemacht? Nur nix. Die Kinder, die Eltern haben die Kinder da gerne abgesägt und es in meinen Augen hatte das nicht viel gebracht fürs Hobby. Das ist was, damit kann man sich natürlich auch, mit der Meinung kann man sich natürlich durchaus auch mal in die Nesseln setzen. Ich glaube ja tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Kinderzimmer größtenteils für unser Hobby, für Plastikmodellbau verloren sind. Ne, da hast du eine Konkurrenz mit, ich weiß gar nicht, sagt man noch Nintendo, PlayStation und was weiß ich. Mit diesen Konsolen, wenn ich Kind wäre und hätte die Wahl gehabt, wie damals meine schräbligen Revell Eschi Modelle basteln oder dann an so einer geilen Konsole sitzen, wo du fotorealistisch Abenteuer erleben kannst, glaube, hätte ich als Kind auch ganz klar zur Konsole gegriffen. Ne?
Aber deswegen sieht man ja auch immer mehr und das, ich mache ja auch Podcasts, so ein bisschen jetzt im Gaming-Bereich, starte ja auch was, war auch schon ein paar Mal zu Gast und weiß nicht, ob du unsere Folge gehört hast mit dem Gaming zusammen.
Nee, habe ich noch nicht gehört.
Mit Janina zusammen, die kenne ich sogar Instagram. Mhm. Die ist da so ein bisschen im Gaming-Bereich, auch so ein bisschen Influencer-mäßig und hat auch einen eigenen Podcast und da haben wir so ein Crossover gemacht, weil Merchandise wird ja immer mehr, immer mehr. Ja. Guck mal, wie viele Figuren kannst du kaufen für jedes Spiel, für jeden Film, für jedes Genre, richtig gute. Und da haben wir gesagt, naja, aber Nils wird sich die jetzt eher ausdrucken in Harz und dann seine Figur selber machen und hat ein Unikat versus die gekaufte Figur. Und das war so das Thema. Wir aus der Modellbausicht kommen mal in den Podcast und quatschen zusammen und vertreten die Position selber machen versus kaufen, Merch. Und ja, war eine ganz interessante Folge. Und das wird halt immer mehr. Und ich glaube, da kriegt man die Leute drüber. Deswegen sieht man ja auch an Revell und Co. Es ist nur noch ein Lizenzgeschäft. Ja. Nintendo, Lego, Revell ist scheißegal wer. Ja. Nur noch Lizenz, weil du nur noch über die Emotionen, über den Charakter, über das Gefühl, über das Thema irgendwie verkaufst.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und ist so eine These, ja auch schon vor, ich glaube, wann war das? 2010 mal im Modellfan mal. Da gab's eine allererste Reihe wirklich damals gemacht zum Thema 3D-Druck in einem Modellbau-Magazin. Phoenix aus der Masse kann man übrigens heute noch im Internet irgendeine Firma, weiß nicht, Isu oder wie die heißen, weiß gar nicht warum, hat diesen Artikel einfach so 1:1 ins Internet gestellt, kann man also heute noch finden. Und ich habe damals so gesagt, oh, wie geil ist das denn über 3D-Druck? Da wird doch auch wieder die computerverrückte Jugend wieder zu diesem Thema auf einen ganz anderen Pfad hingeführt, weil wenn die sich die Sachen irgendwann mal cool ausdrücken können, und das kann man ja heute, dann werden die irgendwann auch sagen, ja, aber ich hätte es auch irgendwie mal ganz gerne ganz geil bemalt. Und dann hätte ich vielleicht, ach, vielleicht kann ich den Wagen oder das Schiff oder das Flugzeug oder die Figur vielleicht doch noch auf der nette Base setzen. Und dann bist du schon wieder so beim Thema Tabletop irgendwo fast schon wieder angekommen. Und da kreuzt sich vieles wieder. Also deshalb, ich sehe das auch. Also, dass die Zugänge zum Thema sind andere. Bemerkst du übrigens auch an den Themen. Ne? Also vor 30 Jahren noch, da gab es eine ganz, ganz fantastische also so die, eine der entscheidendsten Modellbauveranstaltungen für Plastikmodellbau beispielsweise und Figuren, das war die Euro Militär in Folkestone. Eines der absolut damals noch dominierenden Themen war die Napoleonik. Also Figuren, alles Thema aus der Zeit Napoleon, der napoleonischen Kriege. Wo siehst du das heute noch? Es ist fast, also
interessiert mich jetzt auch null.
Ja, aber das war damals das große Ding bei Figuren, ne? Heute zum Thema Figuren musst du halt einfach nach Feldhofen gehen, zur Scale Model Challenge, zum Robert Grombeke. Wenn du da heute guckst, ja, da gibt es zwar auch noch das Thema napoleonische Figuren, aber das allermeiste ist Fantasy, würde ich mal sagen. Also Figuren, wo ich auch immer denke, da habe ich echt Angst vor den Leuten, die sich die ausgedacht haben, weil ich immer denke, die müssen doch mit Albträumen geplagt sein. Wer denken sich solche Figuren aus?
Ich finde es super. Also, und das ist auch ein Thema, wo ich, glaube ich, auch immer mal ein bisschen mehr machen werde. Ich habe ja auch, jetzt habe ich so nicht hier ja auch, ich habe nicht viel Figurerfahrung, aber die zwei Figuren, die eine, die ich gemacht habe, ist auch halt eine Figur aus einem Game, meinen eigenen Merch, meine eigene Figur selber gemacht, die jetzt da steht und ich mit Stolz angucken kann und sage, das ist mein Unikat, was ich gemacht habe. Und da werde ich, es wird auch nicht die letzte gewesen sein. Ich glaube, auch jede Figur, die ich machen werde, wird irgendwie in diesem Bereich stattfinden.
Dann sage ich mal so, dann wirst du ab 2026 unter anderem auch sehr viel Spaß haben auf der EME. Auf der EME, die dann etwas anders heißen wird. Also ist ganz klar, das sind so Themen, diese Themen müssen zusätzlich bespielt werden von uns und auch das Thema 3D-Druck muss deutlich stärkeren, kriegt dort einen deutlich separaten Bereich auch. Das kann ich schon mal verraten.
Also Figuren und 3D-Druck.
Also Figuren, sagen wir mal, Thema Tabletop und was aus Tabletop sich an Figuren entwickelt, also das, was so die Modellbranche ist, ich sehe noch keine Tabletop-Turniere bei uns, weil ich das auch denke, da gibt's genug, aber alles, was den modellbauerischen Teil vom Tabletop angeht, und da gibt's echt eine Menge. Also ich
absolut. Die Miniature-Painter, also ich folge so vielen Leuten, die diese Warhammer-große Figuren machen. Das ist unfassbar, was da Künstler unterwegs sind. Und das ist ein Bereich, das ist ein Genre, das ist unfassbar gigantisch groß und auch viele Frauen unterwegs.
Na, natürlich. Und das und vor allen Dingen nicht nur die Thema, dass das gendertechnisch, oh Gott, ich hasse das Wort, ich bin auch nicht so ein Genderfreund, aber dass dort eben Mädels wie Jungs unterwegs sind, aber eben auch die deutlich jüngeren Leute auch noch unterwegs sind, ist natürlich ein Aspekt, der ganz klar ist, den dürfen wir nicht vernachlässigen und das wird halt auch ab 2026 auch eigene Bereiche dort bekommen. Aber nochmal eben, nur damit eben keine Panik aufkommt. Also für diejenigen, die gerne alles so hätten, wie es immer bislang war. Also der Bereich Plastikmodellbau an sich solcher, wie er jetzt für 2025, der wird auch in seinen Bereichen, auch räumlich, so darf man so sehen, da auch stehen bleiben. Und dann werden halt eben noch zusätzliche Themen, Schwerpunktthemen werden noch dazukommen auf Flächen, die halt einfach noch nicht genutzt werden. Und da haben wir wirklich noch ordentlich Flächen. Darf nämlich nicht vergessen, wir haben auch noch eine zweite Ebene dort. Also es gibt dort auch noch ein Obergeschoss, wo auch noch große Räume sind. Und auch wir haben auch noch bewusst auch noch einen großen Hallenteil seit 2024 auch freigeräumt, den wir schon durch Umstellen, durch besseres Planen, wo wir 2024 mehr Tische unterbringen konnten auf weniger Fläche bei gleich breiten Gängen. Das ging halt auch. Man muss es mal nur mal irgendwann richtig machen. Ne? Und dadurch gesehen, wie viel Potenzial wir da noch haben für das, was ab 2026 an Flächen noch genutzt wird. Und da, wie gesagt, zwei ganz wichtige Bereiche sind das Thema 3D-Druck und das Thema Tabletop.
Finde ich persönlich.
Mehr habe ich noch nie gesagt woanders, ne?
Ja, ich weiß. Finde ich sehr gut. Danke dafür. Auch wir haben ja einen ähnlichen Ansatz auch, so was ich finde das Wort blöd, Nachwuchs, aber auch ein bisschen dieses jüngere Publikum anzusprechen. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten, ne? Wir sind jetzt nicht irgendwie in unseren 20ern, aber das Thema 3D-Druck, Tabletop, Miniature Painting, das umfasst wieder mehr Leute, auch jüngeres Publikum, auch ganz andere Zielgruppen, wo du sagst, du hast den PC, du musst dich da reinfuchsen, du kannst ja auch umgekehrt, ich wäre gerne ein Blender-Gott und mach mir Cut, 3D-Design, alles selber. Und dann kann ich das wieder auf meinen Drucker schmeißen, kann das ausdrucken und habe mein Unikat, was ich selbst designt, selbst gedruckt habe, selbst bemalt habe, selbst noch verkaufen kann quasi wieder. Dann entstehen Geschäftszweige, die ja auch oft von vielen jungen Leuten, auch hier auf der EME oder auf der SMC, sieht man ja ganz viele junges Publikum, so in den 30ern, 40ern, die haben ihren eigenen Shop. Die machen 3D-Design, die verkaufen Figuren, die verkaufen Zubehör. Da tut sich unfassbar was. Ja. Und ein Podcast ist halt auch immer noch etwas jünger, sagen wir mal. Wir waren auf der EME, muss man auch sagen, mit unseren Pullis und alles das erste Jahr. Und da hat ein paar gefragt, ah, ich sehe gerade, ihr habt hier Dings an. Seid ihr ein Club oder was ist das? Nee, wir haben einen Modellbau-Podcast.
Ja.
Was ist denn ein Podcast?
Ja, ja.
Und ich erstmal dachte, wie erkläre ich das? Das ist mir erst zu Hause eingefallen, dass ich hätte sagen sollen, nee, das ist wie eine Radioshow über Modellbau, die du dir anhören kannst. Ja. Ich stand da, ja, krass, was ist ein Podcast? Das wurde ich noch nie gefragt. Was sage ich denn jetzt darauf? Ja, ein Podcast halt, du kannst dir anhören, wie wir uns unterhalten. Ja, jetzt ist man fest vorbereitet, aber und das ist halt cool. Und deswegen möchte ich ja auch dann dieses Jahr mit dem Stand mal da sein, weil es werden einige sein, ey, cool, was ist das denn? Podcast, Modellbau? Erzähl mal mehr, klingt interessant. Und dann kommt man bestimmt zusammen und es werden bestimmt noch ein paar Leute dabei sein, die sich freuen, jemandem zuzuhören, der über Plastik zusammenklebt.
Werden wir ja auch machen. Wir werden euch da ja auch einen entsprechenden, ihr werdet da ja vertreten sein, freue ich mich natürlich auch drüber. Ich finde sowieso, das ist auch so eine Sache, also das habe ich. Es gibt so ein wunderbares Charles Darwin Zitat und der sagt, der wahre Egoist kooperiert. Und das finde ich so schön. Es ist natürlich auch was natürlich alles, was Leute mal am Guten und Netten machen, womöglich auch wiederum so unter die Flagge des Egoismus schiebt. Aber das ist ja gar nicht so. Also ich will sagen, auch wenn ich lobe zum Beispiel auch die Scale Model Challenge immer über einen grünen Klee, weil erstens, ich mag den Robert sehr gern, ich weiß, was der für eine geile Arbeit macht, aber nicht nur Robert, sondern der hat ja ein riesen Team noch dabei. Ich finde das eine mega Veranstaltung. Und dann, wenn du dann, ich krieg das manchmal mit, da kommen Leute auf dich zu und dann wollen die so ein bisschen prockeln, so nach dem Motto, nicht, von wegen, hier ist aber schon irgendwie, so als, wo ich dann immer sage, ja, Leute, ich sehe das gar nicht. Natürlich ist das auch eine Veranstaltung, die, ich sehe das nicht als Konkurrenz in dem Fall. Erstens, weil wir zeitlich so weit auseinander liegen, dass es mich eh nicht stört. Aber wenn es das alles nicht gäbe, wenn es nichts anderes gäbe, also wenn es nur dich gibt, dann kannst du den Laden dicht machen, weil das ist ein Zeichen dafür, dann bist du auf einem toten Schiff unterwegs. Ne?
Ja.
Und von daher finde ich das auch wichtig, dass eben auch ganz viele Bereiche dort sich damit beschäftigen mit dem Thema, ne? Ob ihr das jetzt seid oder macht ja im eigenen auf dem Modellbau 360 auf dem YouTube-Kanal ist ja immer wieder auch ganz viel, wird ja auch viel gestreamt neben den eigentlichen Videos, so ist mittlerweile Streamen schon fast ein bisschen mehr und da haben wir auch dieses Format Bootalk. Da sitze ich mit dem Daniel. Daniel Sislo ist auch Modellbauer und wir beiden ätzen uns eigentlich die ganze Zeit da nur an. Das ist halt, das ist so einer, wo ich immer gedacht habe, ich suche jemanden, der nicht sofort anfängt rumzuheulen, wenn man sich mal so ein bisschen spaßeshalber anpumpt. Und der Kerl ist so trocken, der sitzt da manchmal, dass ich denke, ich rede jetzt mit dem Standbild, weil der wirklich keine Miene verzieht. Und provoziert mich damit so, dass ich denke, jetzt, was soll ich hier jetzt noch machen, Daniel? Und dann sagt er, war was? Und da sitzen Leute dabei, die sagen, ja, wir gucken uns das an oder wir hören uns deine Streams an, wir basteln dabei und haben Spaß dann dabei. Und das ist ja eben, und sehr ähnlich wird es bei euch auch sein, Leute werden sich das einfach anhören, weil sie Bock drauf haben, werden sie dann was tun, sind sie nicht so alleine und sehen halt, also es gibt auch noch andere Leute, die sich da echt richtig mit beschäftigen oder auch Bock drauf haben auf das Thema. Ne?
Ja. Ja. Das war's ja auch, ne? Wir haben uns kennengelernt und wir haben voll Bock da drauf. Dann habe ich die Idee des Podcasts reingeschmissen. Nils war dabei. Und ja,
wie lange jetzt
sind wir seit über 2 Jahren hier und bekommen viel positives Feedback, dass Leute halt auch sagen, ey, ich bin durch Zufall auf euch gestoßen. Ich wusste gar nicht, dass es einen deutschen Plastikmodellbau-Podcast gibt oder sowas. Wie cool ist das denn? Ich höre euch immer bei der Autofahrt, ich höre euch jetzt beim Bauen, beim sonst irgendwas. Super, ich freue mich immer, wenn der Monat wieder rum ist und mal wieder eine neue Folge von euch kommt. Ja, das ist doch super. Das macht doch Spaß.
Ja. Und da muss man nicht erst Lanz und Precht heißen. sondern das ist ja das Schöne, ne? Dass du bist du heute, das ist ja auch was, wo viele Mächtige ja ein bisschen Angst vor haben, dass diese ganze Mediengesellschaft offener, also ich finde eher demokratischer geworden ist, weil die technischen Hemmschwellen ja fast für jeden nehmbar sind, der sich ein bisschen bereit ist, mit ein paar Programmen auseinanderzusetzen und dann halt irgendwie auch noch ein bisschen Konzept im Kopf hat, ne? Der kann sich ja äußern heute, ne? Ob das dumm ist, ob das intelligent ist, ob das spannend ist, aber es gibt für jeden was dabei. Und das ist halt, finde ich halt so toll, ne? Also ich habe irgendwann mal gegoogelt, eben Modellbau-Podcasts, und so bin ich auf euch gestoßen, weil ich dachte, ja, muss ja jetzt noch, irgendwo muss da jetzt auch mal so ein Modellbau-Podcast geben. Da bin ich auf Abenteuer Modellbau. Ja, und dann habe ich gesehen, da hattet ihr irgendwie auch in einer Sendung dann über die EME geredet und so sind wir dann irgendwie auch in Kontakt gekommen, ne?
Ja. Und wo schließt sich der Kreis, ne?
Ja. Ja, aber ich sag mal so, wenn jetzt würde mich natürlich auch mal, darf ich euch auch was fragen?
Ja, natürlich.
Viel zu sagen.
Ja, gerne.
Natürlich. Okay.
Was ist denn das letzte aktuelle Modell, wo ihr gerade dran bastelt?
Sehr gute Frage. Das ist normalerweise immer so unser Einstieg in die Folge. Die haben wir jetzt nämlich dieses Mal nicht gemacht, weil wir dich als Gast hatten. Deshalb ist das eine sehr gute Frage. Daniel, schieß los. Was macht die MS-Katastrophe?
Die MS-Katastrophe. Das Containerschiff liegt hier noch verpackt und wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen liegen, bis ich übers...
Vielleicht noch so Hintergrundinfo. Wir hatten ja die letzte Folge dieses Thema unerwünschte Modellbaugeschenke oder unverhoffte Modellbaugeschenke. Ja. Dann kamen wir irgendwie auf ein Containerschiff. Und da der Daniel glücklicherweise kurz nach Weihnachten Geburtstag hat, da konnte ich nicht anders und musste ihm dieses Containerschiff schenken von Revell.
Dieser große
Lumbus sowieso, ne?
Ja.
Das war... Nies hatte ein Zitat im Podcast über Geschenke, ja, überleg mal, wie blöd das wäre, dann wünschst du dir einen Tiger 1 und dann bekommst du ein blödes Containerschiff unterm Raum, das wäre halt echt kacke. Und irgendeiner hat das dann gehört, ich hatte das als Reel gepostet und hat dann runtergeschrieben, oh ja, das klingt nach der MS-Katastrophe. Hat dem Containerschiff einen Namen gegeben, unter dem ist die MS-Katastrophe, das Containerschiff, das unerwünschte Ding. Was schenkt der Lappen mir zum Geburtstag? Containerschiff. Ja, also das habe ich noch nicht gebaut, aber bei mir hat jetzt, ich habe den RC-Tiger fertig, mehr oder weniger, und habe das nächste große Projekt angefangen, ein 1:10 Panzer, komplett aus dem 3D-Drucker, auch wieder RC, also wir reden jetzt über ein 90 Zentimeter großes Ding, 7 Kilo schwer wird das an Filament, und da bin ich gerade fleißig dran, die ersten Teile zusammenzukleben, Spachteln, Schleifen machen.
War das Tiger 1, Tiger 2 oder?
Nee, Schweden, Stritzwagen 103.
Oh, der Kasematt, der Kasematt-Panzer.
Der Türkei.
Ja, ich lieb das Ding. In World of Tanks damit zu fahren, einer meiner Lieblingspanzer. Und das Ding ist halt einfach einzigartig. Ja. Und das als RC und dann, das ist ein 3D-Druck, ne? Du baust selber, du druckst selber, du machst dein eigenes Teil, dann bearbeitest du das, dann baust du zusammen und dann kommt noch Elektronik und Mechanik dabei und Modellbau, das zu bearbeiten, du willst. Ich will halt nicht, dass es. Du hast ja immer die Rillen vom 3D-Druck. Genau. Das heißt, die müssen weggeschliffen werden oder mit Putty drauf. Wie kriegst du das hin, dass es am Ende eben nicht so aussieht, wie etwas 3D-gedruckt ist? Und das ist die Challenge. Mal gucken, wie lange ich durchhalte.
Aber du machst das tatsächlich mit Filamentdruck?
Ja.
Warum, dumme Frage, warum machst du das nicht mit einem Resindrucker? Dann hast du die Rillen nicht mehr.
Ja, dann kannst du aber gucken, erstens, was das kosten würde.
Ja.
Und die Teile sind ja oft so groß. Das kriegst du gar nicht auf eine Harzfläche drauf. Ja, auf groß.
Wäre vielleicht aber, auch, ja, so hochkant, aber dann mit Verziehen und so, ich glaube auch, das könnte knifflig werden.
Das ist, und du kannst halt, Harz bricht auch schnell.
Ja,
das. Und je nachdem, was du halt mit dem FDM hast, du halt effektiv schnell kannst du halt diese Form machen. Ich habe ein paar Teile, die hat Nils mir schon gedruckt, die kommen aus einem Harzdrucker, so wie eine Capola oder sowas, die feinen Sachen. Aber ich meine, du kannst, was kannst du alles drucken? ASA, ABS oder sowas, was super stabiles, stoßbruchfestes Material, was ich natürlich nicht genommen habe. Ich Idiot, habe alles mit PLA gedruckt, weil es halt schon seit einem Jahr da liegt irgendwie. Aber mal gucken, was passiert. Und deswegen ist das, es gibt eine riesen Community, die 1:10, 1:6, 1:8 in diesen Größen FDM druckt. Und dann hast du halt, ich meine, die Wanne besteht aus 6 Teilen.
Ja.
Und die sind alle 13, 14 Zentimeter, 15 Zentimeter lang.
Also es gibt schon auch tatsächlich mittlerweile, also ich weiß es von Daniel, weil der ja nun auch ein extremer Resin-Drucker ist. Und also ich habe jetzt hier meine 3D-Drucker, das sind alles diese Elego Mars. Mars sind ja die kleinen von Elego, also das reicht aber für 72 oder 35 reicht das auch locker. Aber zum Beispiel Daniel macht ja viele 1:24, 1:25 LKWs, Krane und sowas.
Sekunde.
Na? Da kommst du dann schon, das kriegst du dann schon auch noch geregelt, ne? Aber kann ich schon verstehen, klar, das ist natürlich, ja, ich sehe schon. Ja.
Das seht ihr jetzt natürlich nicht, die jetzt zuhört, aber einfach mal, um das Laptop mal zu zeigen.
Ja.
Das ist die Unterwanne.
Sehr cool.
Das, ja, gar nicht hier.
Was wiegt die daneben jetzt? Hä? Was wiegt die so ungefähr?
Oh, die wiegt jetzt vielleicht ein Kilo oder so.
Ja.
Aber da sind noch keine Räder dran, keine Ketten, das kommt alles daneben und die Oberwanne kommt noch alles da drauf.
Ja.
Das Ding
ist. Willst du das denn auch wirklich mit diesem hydraulischen Senkmechanismus der Wanne machen? Kriegst du das hin?
Das Ding dabei.
Okay.
Das wird dann alles eingebaut. Also das ist schon,
schon
groß, wenn man das erstmal dann neben den Kleinen stellt.
Ja. Sieht beeindruckend aus. Kann ich denjenigen, die zuhören, nur sagen, sieht beeindruckend aus. Und ist auch schon viel Spachtelmasse auch schon eingesetzt worden.
Ja, habe ich jetzt erst gemacht, weil ja eben, ich will es dann ja auch, ne, die ganzen Rillen, die ganzen Klebestellen sollen irgendwie alles weg, so gut es geht. Und ja, ich mag das auch so ein bisschen wie beim Tiger ja auch, ne, diesen ganzen Turm versetzt haben, rausgeschnitten, neu gemacht, so diese mechanische Arbeit macht mir halt auch irgendwie Spaß, ne, so dieses etwas gröbere.
Magst du dich denn jetzt auch schon in die Nesseln setzen und sagen, wann du damit fertig bist?
Das höre ich vom Nils auch immer. Wie oft nehme ich mir irgendwas vor, wann ich fertig bin? Das hat noch nie geklappt. Siehe Titanic und beim Tiger. Oh Gott, der sollte ja schon. Okay. Auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, das ist Projekt 2025 und eventuell baue ich ein Projekt parallel.
Okay.
Nochmal Plastikmodellbau, weil das ist ja schon was anderes.
Ja.
Und ja, es war schon vom 1:16 Tiger. Ich habe den Stritzwagen auch in 1:35 aktuell gebaut. 1:35 dachte ich immer, wäre so dieser perfekte Plastikmodellbaumaßstab, so für Militär zumindest, weil man von 1:72 kam, ist das sehr angenehm. Jetzt kam mir das wieder sehr klein vor. Ja. Ich weiß nicht, wie klein mir das vorkommt, wenn ich mit 1:10 fertig bin.
Also ich bin ja in letzter Zeit auch, also in letzter Zeit, die letzten 3 Jahre, landen komischerweise immer mehr 1:16 Modelle bei mir in meinen Schränken und Regalen und es wird langsam, also wenn ich sonst, sagen wir mal, 30 72er Modelle kann ich dahin packen, wo jetzt ein 1:16er Puma steht, also hier von das Werk.
Cooler Maßstab, finde ich. Also
ja, ist ein cooler Maßstab. Und das Schöne ist, mittlerweile, früher hätte ich mir das irgendwie nicht erlaubt, weil ich sage, ja, ich bin ja 1:72er, was will ich damit? Dann muss ich mir 35 angucken, 1:16 angucken. Mittlerweile bin ich da total entspannt geworden. Ich dachte so, ja, aber so wie 1:16er, so ein richtig schöner großer Oschi, wo du wirklich einem Radsatz schon irgendwie ein Wochenende beschäftigen kannst, finde ich cool. Und da war für mich die Brücke der 3D-Druck. Weil der 3D-Druck da auch so ganz viele Sachen dir möglich macht. Irgendwie, wo du sagst, ja, aber hier, wenn du dich austoben willst, dann detaillierst du dich jetzt mal so an einem Rad tot, ne?
Ja, als Dioramabauer ist für mich 1:35 einfach noch optimal, weil ich habe ja auch noch begrenzt Platz und dieses IKEA-Vitrinenmaß, da kriegst du halt mit 1:35 schon gut was dargestellt, was aber auch noch eine ordentliche Größe hat, wo du Details erkennst und so eine Werkzeugklemme als PE-Teil in 1:35 ist auch schon knifflig und
ich habe aber 1:16 knifflig.
Ja, das glaube ich. Ich kann auch verstehen, dass 1:16 Spaß macht, aber jetzt nur 1:16, das wird vielleicht mal ein Auszug, aber generell habe ich schon vor, bei 1:35 zu bleiben, weil einfach diese Mischung aus Größe und Detailgrad und Darstellbarkeit einfach gut ist.
Es dauert auch sonst zu lange, finde ich. Also das 1:16.
Auch.
Ja. Wenn du es detaillieren willst, habe ich bei dem Tiger jetzt ja gesehen, wo ich auch sage, auch gerade für RC ist es ja. Überleg mal, was ich da gemacht habe. PE-Satz gekauft für den 1:16 Tamiya Standmodell. Aha. Aber das ist ein RC-Ding. Das ist mechanisch. Du musst es aufmachen, zumachen. Akku rein, raus, laden, Dings, Luke auf, Taster an und so ein Scheiß. Und dann fährst du damit rum. Ja, du weißt, was passiert, wenn du mit einem PE-Teil nur an irgendeinen Ast kommst, wenn du damit rumfährst. Da ist das ab. Und dann sitzt du mit so einem Hals an, weil dein Modell am Arsch ist. Also das war ganz nett, den werde ich auch mitbringen und wahrscheinlich auch in den, wenn das geht, RC oder sowas, mit in den Wettbewerb reinstellen, den Tiger 131.
Solange der nicht über die Tische rollt, ist alles okay.
War schon so mit Modellbau Standard versucht zu machen, obwohl es für den RC-Bereich ungewöhnlich ist. Aber das war halt das Projekt.
Ja, das war ja, Tamiya war ja mit den damals mit 1:16er RC-Modellen auch wirklich so einer der ganz frühen Hersteller, die wirklich was in dem Maßstab und dann auch als Funktionsmodell dann wirklich geliefert haben. Ne? Also da hat Tamiya damals auch sogar noch Kompromisse gemacht, so was Original, also was Vorbildtreue angeht und so. Da bist du heute ja nochmal, ja, weiß nicht, viel besser aufgestellt, ne? Wenn du siehst, was da heute alles geboten wird, ne?
Ja.
Ja, also ich glaube, ich nehme das zum Beispiel auch so was Maßstäbe angeht, das habe ich, oder auch Themen angeht. Ich kenne auch viele Leute, die gerade unter Modellbau, die so mit Scheuklappen da durchgehen. Das erlebst du dann häufig, wenn dann einer sagt, ja, für mich war ja nichts dabei. Und dann sage ich, wieso war denn für dich nichts dabei? Und dann sagte der, ja, ich baue nur deutsche Flakpanzer auf Kette, also in der Zeit bis 1941. Und dann denke ich so,
Im Maßstab X.
Im Maßstab 1:35, natürlich. Und dann denke ich immer so, ja, das ist auch ein Rezept, einsam zu werden, nicht? Also wenn du dich so einschränkst, dann denke ich immer, ja, aber ich weiß ja, ich habe ja ein paar Jahre, also 7 Jahre der Modellfan als Redakteur vorgestanden. Und ich habe zum Beispiel, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie ein Zivilfahrzeug gebaut.
Okay.
Kann man jetzt so stehen, wie man will. Also kein Zivilfahrzeug im Sinne von, was weiß ich, irgendwie 50er, 60er, 70er Jahre Roadster oder irgendwelche Geschichten, sondern was weiß ich, immer dann Fahrzeuge so im Rahmen von Dioramen vielleicht, so WK2-Dioramen oder auch Erster Weltkrieg meinetwegen. Aber das war das Erste, was ich früher, als ich den Modell, immer wenn ich ein Modellfan frisch in die Finger bekam, als ich damit noch nichts zu tun hatte, das Erste, was ich mir immer durchgelesen hatte, war hinten, war immer die letzte Sparte, war immer Zivilfahrzeuge. Und dann bin ich immer so von hinten nach vorne, habe ich das gelesen und ich habe das wirklich komplett durchgelesen, auch wenn mich das jetzt nicht von meinem eigenen Thema her interessierte. Aber spannend war, wie du geil sauber lackierst, konntest du am besten bei den Jungs lernen, weil die...
Ja, es ist doch ganz anders. Da
kannst du dir keine Fehler erlauben. Wenn ich jetzt einen Panzer verschmodder, ja, was nicht passt, da kommt halt Matsch drauf, ne?
Richtig,
so, ja.
Das,
oder ganz zufällig war hier jetzt ein Granateneinschlag. So ein
Beispiel, so ein Pech aber auch, ne? Ja, ja. Genau. Ne? Das kommt halt bei so einem Roadster nicht so gut, ne? Oder, und die Dinger sind halt absolut makellos oft lackiert und auch Flugzeugmodellbauer, das ist ja dann die nächste Stufe so. Aber ich fand das immer so klasse, dass ich manche Techniken habe ich nur daraus gelernt, dass ich mich in Bereichen umgeguckt habe, die eigentlich gar nicht so sonst mein Ding wären. Ne? Und da habe ich, das habe ich halt, guck mal, da kommt jemand, kriegt jemand seinen Tee.
Ja, ich habe eigentlich ein Bier bestellt, aber habe jetzt einen Tee bekommen. Gut.
Nein, aber das finde ich halt immer so schade, wenn wirklich so ein bisschen durch Scheuklappe durchs Leben gegangen wird. Ich hoffe halt auch immer, dass dann eben auch für jeden, was auch bei so Shows immer dabei ist, ne? Ja. Und manchmal wird es halt nicht gesehen und das finde ich dann eben schade. Das wollte ich nur mit dem Appell, guckt euch da mal genau um. Es ist nicht nur Militär da, es sind nicht nur Flugzeuge da, es ist wirklich von allem was dabei, da achten wir drauf.
Ja, man, dafür ist doch so eine Messe auch da oder YouTube oder Co., um sich halt irgendwie auch inspirieren zu lassen. Oder wir hatten es in der Gaming-Folge ja auch durch Games, durch Spiele, ne, so World of Tanks, War Thunder oder was alle Leute spielen. Ich sage immer, ich habe eine gute Runde oder jetzt 5 gute Runden in dem Panzer, denkst du, oh, der ist schon ein cooles Ding, den mag ich schon irgendwie. Aber so als Modell wäre natürlich auch schon cool. Ja. Zack, bist du wieder auf Scalemates oder sonst irgendwie unterwegs. Denkst, nein, stopp, du bist doch an irgendwas dran. Ja. Dann ist man wieder Feuer und Flamme für irgendwas und dann ist das wieder vorbei.
Ja. Ja.
Aber ja, dann lass doch mal zu Nils schwenken. Der hat ja auch im fange mit meinem Modell an und Nils, du bist gerade in den letzten Zügen, ne?
Ja, genau genommen bin ich schon fertig. Ich habe gerade ein Sturmgeschütz 4 gebaut von Ryfield in den letzten nicht ganz 3 Monaten. Das war für mich so ein Schritt vorwärts, sage ich mal, weil ich war früher so Anhänger dieser überkrass gealterten und gerosteten Fahrzeuge, so ein bisschen stylistisch vielleicht. Und ich habe jetzt mit, oder das Fahrzeug, was ich davor gemacht habe, war ein Panther D, den habe ich viel zu krass gealtert und ich wollte jetzt mit diesem Fahrzeug halt versuchen, so ein bisschen mehr Richtung Realismus zu gehen, nicht so tot gealtert und das war, und ich wollte effizienter werden, weil ich habe am Panther, ich mache halt alles meiner Freizeit neben Kindern und Familie und Schichtdienst und ich habe 6 Monate über den Sommer am Panther gesessen, was halt auch sehr demotivierend sein kann, wenn du zu lange an was dran sitzt.
Ja.
Und ich habe jetzt keine 3 Monate gebraucht für das Sturmgeschütz mit einem für mich besseren Ergebnis und das war so das, was ich mitnehmen wollte aus diesem Projekt, wo ich selber sehr zufrieden bin und habe jetzt heute das Video dazu fertiggestellt. Das heißt, das ist dann immer so dieser Abschluss für das Projekt. Ich werde jetzt dann die Figuren dazu wieder machen und das wird dann das nächste Projekt sein. Und ja, also ich bin halt sehr gefangen durch mein historisches Interesse im Thema Zweiten Weltkrieg. So 44, 45 Westfront, das ist so das, was mich am meisten interessiert. Deshalb bin ich schon so ein bisschen, also ich habe jetzt nicht so die ganz krassen Scheuklappen auf, aber ich schaue mir dann halt schon eher so das an, was mich wirklich interessiert, was mich auch zum Modellbau ein bisschen vielleicht gebracht hat. Oder zumindest, ich habe früher auch in meiner frühen Zeit, so mit 14, 15, habe ich auch mal, da habe ich alles gebaut. Raketen, zivile Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Helikopter. Hat sich jetzt in den letzten Jahren halt durch das historische Interesse so in 1:35 Zweiter Weltkrieg gefestigt und dann gucke ich mir halt auch, oder wenn ich auf einer Messe bin und ich weiß, die Zeit könnte begrenzt sein, gucke ich mir halt zuerst das an, was mich interessiert. Und wenn noch ein bisschen Zeit ist, gucke ich mir halt den Rest an. Und deshalb, ich denke so, die ganz krassen Scheuklappen habe ich nicht auf, aber ich bin schon so ein bisschen begrenzter wie vielleicht Daniel dann.
Ja, aber ich bekomme ihn einfach nicht an die Ostfront.
Ja, da
wollte das könnte keiner gerne hin, gell?
Ja, richtig. Also ich habe halt schon so Ideen für so Szenen. Man sieht da manchmal ein Foto von irgendeiner Front. Mein Opa war in Italien. Also es kommt vielleicht mal irgendwann mal so Vignetten. Weil dadurch, dass ich halt nur in meiner Freizeit arbeite, brauche ich recht lange, weil damit so aussieht, wie ich es auch haben möchte. Und deshalb mache ich halt nicht so Riesenprojekte. Oder wenn, teile ich es auf. Deshalb 1:16 auch eher unwahrscheinlich, dass ich das mal mache. Und vielleicht kommt hier mal eine Vignette von der Ostfront mit ein paar Figuren. Oder aber jetzt, ich habe halt zu wenig Zeit, um jetzt zu sagen, boah, jetzt habe ich mal Bock auf was ganz Neues oder ich versuche jetzt einfach mal was und deshalb mache ich lieber. Ich habe so viele Ideen von Dokus, Filmen, Videospielen, der in der Normandie, an der Westfront, Ardennen angesiedelt ist und wenn ich manchmal ein Foto sehe oder ein Modell, was etwas darstellt, was es gab, dann haut mich das oder zieht mich das an und ich will das machen und deshalb bin ich ja sehr, ja, gefangen vielleicht.
Ich kann das bei mir fast umgekehrt. Ich habe immer mein Lieblingsfahrzeug Panzer ist ja wirklich der T-34. Ich hätte niemals davor stehen mögen auf unserer Business-Seite. Dann hätte ich das ja schon mit dem Lieblingsmodell irgendwie schon ganz schnell, würde ich das wohl anders betrachten. Aber ich finde, und dann gibt's auf der anderen Seite ja diese totalen Shermanologen, ne, die, also gerade wenn du in den Niederlanden unterwegs bist oder in England oder so, ne, Sherm. Und also bei mir hört das dann, da gibt's ja die.
Da sitzt noch einer.
Ja. Da sitzt du, Hanna?
Ja, Sherman
und Noah, nicht. Ja, aber dann hast du den, kennst du den Honeycutt, das Buch, also den großen, das ist ja so, das ist ja die Sherman-Fibel schlechthin. Das ist ja ein Riesenwälzer. Und ich immer so, was erzählt der mir mit 30 Grad, 45 Grad und dieses vorne, diese Bugverkleidung, also diese Getriebeverkleidung und dann dieser Turm und dieses, und ich jedes Mal so, ja, Sherman, ich finde, der sieht für mich irgendwie in jeder Form eierig aus, ne? So.
Na, der Easy Eight gefällt mir schon ganz
gut. Ja, der Easy Eight, ja, gut. Mit der anderen Federungsart, ja.
Also ein Fury würde ich auch bauen.
Ich fand früher den A1, den M4A1, das ist der mit der runden Gusswanne, den fand ich früher optisch mal schön. Also, ich glaube, was du sagtest, dass viele Niederländer, Franzosen darauf stehen, ist wahrscheinlich einfach, die wurden von dem befreit.
Ja, genau. Und,
ich hatte früher halt auch echt, also ich war sehr amerikanisch geprägt, wahrscheinlich auch durch so Sachen wie Soldat James Ryan, Band of Brothers und die Bücher und Filme und Dokus, die es dazu gab. Mittlerweile bin ich schon fast ein bisschen mehr zu deutsch geschwenkt, aber olivgrün amerikanisch geht generell immer noch, ne? Und ich kenne halt sicher auch nicht jedes Detail von jedem Sherman. Aber es ist halt einfach, das war eine Ikone dieser Zeit. Es war das Workhorse der US Army und Ja, gerade dieses amerikanisch-deutsche an der Westfront, das ist genau das, was mich halt so interessiert. Ja. Ich habe früher eigentlich, ganz früher habe ich gar nichts Deutsches angefasst, da habe ich eigentlich nur Amerikaner gemacht und das hat sich jetzt so ein bisschen ausgeglichen.
Ja. Wie stehen denn die Chancen, mal eine Firefly zu sehen bei dir?
Boah, ganz schlecht. Also ich könnte mir ja vorstellen, so eine C-47 zu machen, die mal ein paar Fallschirmspringer abseilt.
Okay. Also es gab ja...
Firefly, sorry, ich war gerade bei Spitfire. Du meinst einen Sherman Firefly.
Ja, ja,
genau.
Ja,
das wäre durchaus mal denkbar, ja, ja.
Ja, der hat ja wirklich...
Ich find, der war von der Bewaffnung her ebenbürtig, ja.
Das wertet den doch richtig auf, so dieses lange Rohr und...
Pounder oder...
Die generell Sherman, ja. Aber auch wenn die Form vielleicht relativ simpel und vielleicht manche sagen langweilig war, aber... Dadurch, dass die amerikanischen Soldaten die Dinger halt auch so umgestaltet haben, die einen haben Sandsäcke drauf geknallt, ja. Die anderen haben Zement-Armor gemacht, dann hing überall hing irgendwas dran. Das heißt, modellbaumäßig kannst du dich echt austoben.
Auch lackierungstechnisch. Also was viele nicht glauben. Es gibt ganz tolle Aufnahmen, wo du siehst, so aus der Zeit aller Seelenschlacht, Hürtgenwald und sowas. Mhm. Wo die dann teilweise, die Dinger stehen wirklich fast bis zum Kettenanschlag, bis im Matsch.
Ja.
Und dann steht da einer und sprüht mit einer großen Airbrush quasi von draußen da drauf und sagst, ja klar, sobald der Matsch weg ist, ist die Farbe, die da drauf gelandet ist, aber auch weg, ne? Also dementsprechend habe ich auch gedacht, ja komm, wenn die das so gemacht haben, da hast du auch deutlich mehr Freiheiten, als man das sonst immer so denkt. Ne?
Das und ist deshalb wundert, ja.
Hast du auch, so bei Farben, da geht diese Diskussion.
Ja, ja.
Ja, die Farbe ist aber nicht richtig. Also wir kennen einen gut befreundeten Modellbauer, der immer gesagt, nee, das ist genau die Farbe, die Farbe muss das haben. Und ich habe gesagt, hör mal, es ging damals schon so, wenn die nicht das richtige Lösungsmittel haben, dann haben die reingepisst, um die Farbe zu verdünnen. Und dann ist das halt im Zweifelsfall mit dem Besen aufgetragen worden. Ja. Oder die haben ein feindliches Depot Hops genommen und dann haben sie die Farbe genommen. Ne?
Ja, richtig.
Also eigentlich auch WK2, du kannst eigentlich fast alles, gerade gegen Ende,
ewiges
draufquasten.
Du kannst nichts falsch machen. Guck dir mal an, wie viel Feldgrau es gab bei Feldblusen.
Ja.
Die haben teilweise aus Mangel alles genommen, was ging. Bei Farbe genauso.
Ja.
Und ich kenne das auch mit diesen Nietenzählern, die dann sagen, ja, die Version hatte aber nicht das und das oder die Farbe ist falsch. Ich sag immer, es war so viel möglich und von uns war keiner dabei, hat es keiner selber gesehen. Solange mir nicht einer hundertprozentig beweisen kann, dass es nicht so war, kann ich es machen, weil es gab einfach unglaublich viele Möglichkeiten.
Ja,
von Feldauftragen oder.
War halt nur alles umbauten, definiert, wie es halt.
Ja, aber es kann mir keiner sagen, das Gelb ist so hell oder das Gelb ist so dunkel, weil die haben einfach so vieles gemacht und gemischt und gemixt. Du kannst nicht sagen, das ist falsch. Und
ne? Was mir da die Augen geöffnet hatte, war mal im Bayeux-Museum. Da gibt es dann so ein paar Vitrinen mit Uniformen, nur die deutschen Uniformstücken.
Ja.
Ja. Und da liegen gefühlt 60 verschiedene Uniformen feldgrau nebeneinander.
Ja.
Keine
ja.
sieht aus wie die andere.
Richtig.
Alle andere Schnitte, andere Margen, andere anders ausgebleicht, länger im Einsatz gewesen, weniger im Einsatz gewesen, richtig, schlechtere Qualitäten, bessere Qualitäten, mehr Wollteil drin, Schurwolle drin, mehr Baumwolle war ja ganz knapp. Also dementsprechend, da habe ich auch gedacht, ja, da kannst du bemalen, was du willst. Also ganz im Gegenteil, wenn du jetzt, sagen wir mal, 10 Mann, die da in so einem Diorama auf dem Weg, auf so einem Feldweg dargestellt werden, die womöglich an die Front oder von der Front weggehen, wenn du die in dem gleichen Farbton bemalst, ist schon vollkommen unrealistisch.
Richtig, ja.
Da musst du Unterschiede reinbringen. Ne?
Ja, ja, das ist genau das. Und deshalb finde ich, es gibt kein richtig oder falsch. Und ich habe mal aus zwei alten Sherman-Bausätzen, habe ich von dem einen den Turm genommen, von dem anderen die Wanne. Ich wollte die so, weil ich hatte die vorher mal zerpflückt und ich habe einfach Resteverwertung gemacht. Und für mich muss das nicht historisch 100% korrekt sein. Das war jetzt nochmal ein extremerer Fall. Ja. Für mich muss im Endeffekt das Ergebnis mir gefallen. Aber dann kommen halt so die Experten an und sagen, ja, hey, dieser Turm mit diesem Rohr auf dieser Wanne, ne? Und dann habe ich noch ein Dozerblade dran gemacht, da war schon vorbei.
Ja.
Also ich finde, es gibt einfach, also erstmal muss es einem selber gefallen und dann gibt es einfach so viele Freiheiten, weil es einfach nicht so begrenzt war, wie manche heute denken, weil es mal in irgendeinem Buch so stand. Aber es gibt einfach dieses richtig und falsch, das sehe ich etwas flexibler.
Also da muss ich ja auch ehrlich sagen, ich schreibe ja in dem Bereich auch ein bisschen und ehrlich gesagt, das stellt man ja früher oder später sehr viel fest, es wird so viel abgeschrieben und weiter, auch Sachen weitergegeben, tradiert, die, wo du wirklich sagst, ja, das stimmt doch gar nicht oder so. Also, oder wenn man das, aber wenn man das nur liest und wenn man denkt, weil es da geschrieben in Form eines Buches steht, ist ja richtig, gibst du es automatisch weiter. Ja. Ich habe in 2024 noch für das Werk, die haben ja den FOMAG rausgebracht mit der 8.8. Und da habe ich das Begleitheft gemacht dazu. Also das waren so 100 Seiten, glaube ich 80 oder 100 Seiten, ich weiß gar nicht mehr genau, so zur Geschichte von dem FOMAG und sowas. Und das war echt, da habe ich echt Bauchschmerzen gehabt, weil das ist echt schlecht dokumentiert, das Ding. Da gibt's nicht viel an Quellen. Und wenn du jetzt nicht noch große Funde in irgendwelchen Archiven tust, dann war mir irgendwie klar, ich denke, oh, wie willst du da 80 Seiten? Also wie soll das gehen? Und da ist mir eine Sache, das war wirklich ein Zufallsding. Und zwar gibt's ein ganz bekanntes Foto, die sind ja fast alle in Budapest geendet, also bei der Verteidigung von Budapest. Und da gibt's Fotos davon, wie erstmal ein FOMAG oben auf der Fischereibastion. Das ist sehr bekannt, das gibt's ja auch heute noch. Das ist so ein bisschen wie so Zuckerbäckerschlösschen, so sieht das aus, so über der Donau. Und da oben steht ein abgeschossener FOMAG rum. So. Und dann habe ich gedacht, ach, wäre doch jetzt cool, wenn du das sozusagen zeigen könntest, genau wo der steht, also das Foto, das findet man wieder. Und dann habe ich angefangen rumzupuzzeln. Und dieses Foto ist überall verbreitet im Netz. Wirklich, das habe ich schon 1000 Mal gesehen. Und ich habe es verdammt nochmal nicht hingekriegt mit Triangulieren und allem drum und dran, mit die Bauwerke. Ich habe gesagt, nein, das steht da, aber das passt nicht. Da war ich der Meinung, ja, haben die denn nach dem Krieg das anders wieder aufgebaut? Also soweit war ich schon, ne, dass ich gedacht habe, okay, die haben die Türmchen da anders aufgebaut nach dem Krieg, weil da war nur noch Schrott und Schutt. Aber ich dachte, nee, kann auch nicht sein. So. Und dann kamen noch 2, 3 andere Fotos aus anderen Winkeln dazu. Und da fiel mir dann auf, okay, also eine Statue, die da auf diesen Bildern steht, die auf einem anderen Foto auch aus einem anderen Winkel zu sehen ist, die steht heute ganz woanders, die ist mal versetzt worden. Dachte ich, ja, okay, vielleicht klärt's das. Und irgendwann dachte ich, nee, haut auch nicht hin. Mit Google Maps und allem probiert, von oben, von unten, von der Seite, überall geguckt, alle Winkel, was ging. Bis ich irgendwann mal drauf kam, Moment mal, vielleicht ist das Foto einfach nur seitenverkehrt gedruckt, spiegelverkehrt gedruckt.
Ach was.
Und dann habe ich spiegelt, dann habe ich es selbst nochmal zurückgespiegelt und plötzlich passt es. Und du hast diese falsche
Perspektive dadurch, ne?
Und du siehst, das gibt, aber das ist nur in dieser spiegelverkehrten Version online unterwegs, überall. Auch haben wir auch schon zigmal so abgedruckt gesehen. Und dann, wenn du es dann wirklich spiegelst, dann passt es plötzlich zur Location, dann kannst du die Sichtachsen richtig reinrechnen, dann sind die Türmchen passen dann plötzlich auch zum Hintergrund. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, ja, guck mal, also es wird so viel halt auch ungefragt immer weitergegeben. Also, entschuldige mal, da müssen auch eigene kleine Fälschungen auch möglich sein.
Richtig.
Ja, würde ich sagen. Ich hätte noch eine kleine Abschlussanekdote auf das, was Nils eben gesagt hat, nämlich mit, um mal nochmal dieses Ganze auch, wo man sagt, es ist irgendwie Kriegsfahrzeug immer noch, was wir halt bauen, ne? Es ist irgendwie auch Geschichte und das ist so schön, das aus dem Modellbau zu betrachten. Ja. Da kann man einfach Nationen, Historie auch mal alles ein bisschen beiseite lassen, ja, und sich einfach über das Hobby Gedanken machen. Und da haben wir, wie Nils super schön sagte, bei den Amerikanern Westfront, das war Stowage, Zeug drauf, Eimer, Kisten, Zeug. Du kannst dich so austoben mit so einem Fahrzeug mit Zubehör, was da drauf ist. Deutsch, ganz anders, die Laufwerke, super anders, Panzerplatten, eher alles gerade, große Dinger, super viele What-If- und Blaupausen-Dinger. Wir als Deutsche haben da vielleicht noch einen anderen Bezug zu, wir können Dioramen bauen aus Städten, die bei uns um die Ecke liegen von damals. Und da kann man sich da austoben. Und dann gehen wir nach Russland rüber, diese Cast-Texture, diese Stahloberfläche, du kannst dich im Bauprozess ganz, baust du ganz anders, du kannst Techniken machen, du kannst diese Stahltextur für den Modellbauer ist, du baust das Modell komplett anders als ein deutsches Fahrzeug. Ja. Komplett anders.
Darf ich dich da unterbrechen, Daniel?
Ja, gerne.
Aber passt dazu, im Panzermuseum in Munster mal erlebt, war ich zufällig morgens mal zum Fotografieren. Da war dann auch eine Gruppe älterer Herren, die dann von aus der Panzertruppenschule dann nochmal durchgeführt wurden, so als Privatführung. Und da standen sie an so einem T-34-85. Und dann, da sind so Gusslunker drin, da kannst du deine Faust drin versenken, ja, in der Oberfläche. Und da meint einer von diesen älteren Herren, stand da nur ein paar Meter von weg, sagt so, hey, ist doch echt unfair. Mit dieser qualitativen Scheiße haben die uns nass gemacht. So. Und es ist natürlich vollkommen klar, das darf man jetzt ja gar nicht heutzutage, da wird ja so oft dann gerne missverstanden, aber ich musste auch echt schmunzeln, weil ich dachte, naja, ne, also ich meine, wenn du dir die 45 war das bei uns, 44 wurde das mit der Produktion ja auch schlechter, aber ein T-34, wenn der im Werk, wenn der Turm nur 30 Grad drehen konnte und es ging nicht weiter, dann haben die gesagt, scheiß was drauf, raus an die Front. Und der Auslieferungsfahrer durfte gleich sitzen bleiben. Nicht? Dann stiegen noch ein paar Leute zu und dann hieß es, nee, du brauchst nicht ins Werk zurück, du fährst hier in die Richtung jetzt. Ne? Also da hat man sich da hat man gesagt, die Masse muss es machen und unterm Strich muss man ja sagen, hat genau auch das unter anderem mit den Aufschlag gegeben. Ne?
Natürlich, ja.
Dadurch können wir heute so flexibel
und freilich
einfaches, ne? Plastik anders bebauen und können uns komplett austoben. Und das ist doch wieder eine schöne Sache.
Ja. Das ist übrigens auch nicht, und nicht nur das mit dem Austoben und dieses, was da auch eine schöne Sache dran ist. Ich sag ja immer, ich schimpf ja so gerne über den Fußball. Ich war früher sehr, sehr, sehr begeisterter Fußballfan und so, bis mich das Ganze mit dem Millionarios und dem immer nur Randale und rund um die Stadien so angenervt hat. Auch vor allen Dingen in meinem Gegensatz zum Modellbau. Ich habe noch kein Fußballturnier, selbst wenn es auf Kreisklassenebene zwischen Deutschland und den Niederlanden erlebt, wo man nicht besser schon eine ganze Menge Polizei aufgefahren hat. Und wenn du bei uns dir das anguckst, auf den Modellbauaufstellungen, da sitzen Deutsche, Niederländer, Polen, Engländer, sitzen grinsend zusammen, haben Spaß, zeigen sich ihre WK2-Modelle oder Gott weiß was, also auch beschäftigen sich mit Phasen und mit Völkern, die sich untereinander in ihrer Geschichte alles angetan haben, was man sich antun konnte, ja, und haben Spaß dabei und sind friedlich zusammen und gehen als Freunde raus. Und wir haben noch nie ein böses Wort gehört, noch nie was. Also wenn das nicht und dieses wirklich tolle Erleben, das sehe ich aber nicht in der Presse oder so. Glaub mir eins, wenn du irgendwelche in Anführungsstrichen Pressevertreter, die vorbeikommen, sie drehen es sehr häufig in der Selbstpresse, aber und mit Militärgeschichte mich viel beschäftigen dürfen. Und ich sehe dann, irgendwann kommt so, ja, gut, aber ist schon ziemlich viel Militär hier. Und dann kann ich immer nur sagen, was ist das jetzt? Eine Frage, eine Feststellung oder ein Vorwurf? Und meistens ist es Letzteres. Und dann kann ich immer nur sagen, ich sage, liebe Leute, ist es nicht cool, dass wir im Modellbau, wir beschäftigen uns mit Technik, wir beschäftigen uns mit Geschichte, ja klar, auch viel Militärgeschichte, wir beschäftigen uns mit Kunst, mit Handwerk, ja, jeder hat einen anderen Ansatz. Der eine braucht es, um seine Nerven zu beruhigen, weil er den ganzen Tag auf der Arbeit nur Stress hat und immer nur Lack kriegt. Und andere sagen, ey, ich habe hier echt eine künstlerische Begabung, die möchte ich ausleben und ich kann die ausleben und ich zeige hier, was geht. Sag, das wird hier nie hinterfragt. Aber wenn ihr seht, oh, da beschäftigt sich jetzt jemand mit kleinen, also er baut kleine Panzer, dann habe ich mittlerweile das Gefühl, oder das wird mir dann auch so vermittelt. Ich habe schon hunderte Interviews, ehrlich, die 100 wird es schon gewesen sein, schon geführt, auch meistens mit Leuten aus der Lokalpresse oder sowas, die das sehen, überhaupt nicht zu schätzen wissen. Und dann, wenn ich dann sage, Moment mal, darf denn sich bei uns in Deutschland nur Guido Knopp mit Geschichte beschäftigen? Denn im Fernsehen läuft Hitlers Hund, Hitlers Hoden, Hitlers Frau, Hitlers immer hoch und runter. Ja, im Fernsehen ist das okay. Im Kino wird natürlich das Thema wird gemordet, geschossen, getötet, da ist Splatter, John Wick, ne, macht Töten zur Kunstform, ja, da rennen die Leute millionenfach rein. Nicht Fury, da wird der Krieg auf eine Art und Weise auch wiederum nur als Heldendings erzählt. Auch Save Private Ryan erzählt da auch nur eine Seite der Geschichte.
Natürlich.
Das ist alles okay. Und sag, hier beschäftigen sich, der ganz normale Schnitt der Gesellschaft beschäftigt sich auf eine super kreative Weise damit Und ich habe
mit Geschichte.
Und es wird überhaupt nicht gewürdigt. Und das ist so ein Punkt, da muss ich sagen, das ist mir echt in den letzten Jahren ein richtiges Anliegen geworden, da auch einfach dagegen zu sein, das so zu sehen und das so zu verkürzen. Und ich habe es bei der EME schon echt öfter erlebt, dann kommt da nochmal, wenn sich dann mal ein Pressevertreter außerhalb der Hobbylandschaft dort dann sehen lässt, dann wär's, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr auch darauf, also da bin ich auch immer sehr intensiv dabei, den versuchen klarzumachen, dass ich das Thema auch nicht so in so eine Ecke drängen lasse. Ich meine, früher, die Lehrer wären noch heiß gewesen auf Schüler, die sich mit so viel Enthusiasmus mit einem Thema, einem historischen Thema beschäftigt hätten, die hätten doch ihr Glück kaum fassen können in der Schule. Ja.
Schön zusammengefasst, auf jeden Fall. Ja, ja. Können wir, glaube ich, so unterschreiben.
Gut, auf jeden Fall. War mir nochmal ein Anliegen, das nochmal loszulassen. Und ich muss auch noch irgendwas zur Ebene und nochmal. Darf ich noch was zur Ebene sagen? Oder fange ich an zu langweilen?
Nein, mach. Okay. Dann, wir wollen, ihr hättet jetzt nochmal auf die EMA, ihr müsst Tickets kaufen.
Genau, ihr müsst natürlich Tickets kaufen, ist klar. So, also es gibt Möglichkeiten, es gibt ja eine Webseite zu EMA, da werdet ihr, also es ist die www.euromodelexpo, ein Wort, .de.
Wird auch hier in den Shownotes verlinkt sein, ne? Ja. Klickt da einfach auf den Podcast drauf und dann seht ihr das.
Da ist alles immer so, es wird sich jetzt so bis zu eben so jeweils immer so wieder, was aktuell gerade freigeschaltet wird, werdet ihr dort finden. Und wenn ihr zum Beispiel am Modellbauwettbewerb teilnehmen wollt, könnt ihr das schon anmelden, könnt ihr ab dem, warte mal, ich habe mir das Datum doch aufgeschrieben. Schalten wir die Anmeldung frei ab dem 17. Februar, also deutlich früher als sonst. Und Tickets könnt ihr online erwerben ab dem 10. Februar. Ja. Ja, und es ansonsten, wie gesagt, wenn Fragen sind, da kann man auch Kontakt aufnehmen und früher oder später werden diese Fragen dann auch beantwortet. Ja. Ist halt, manchmal knubbelt sich so ein bisschen kurz vor der Show. Aber ich kann jedem nur empfehlen, wer Lust und Zeit hat, nehmt euch 2 Tage Zeit. Man kann, wenn ihr wirklich Intensivmodelle gucken wollt oder auch das ein oder andere Schnäppchen machen wollt oder auch wirklich eure Bedarfe dort decken möchtet, dann lohnt sich das wirklich dort auch, sich das 2 Tage anzugucken. Ja.
Das wäre ich erstmal. Dann in der April-Folge drüber berichten, wie 2 Tage Lingen so ist.
Ja, Daniel, ich bin sehr gespannt, wie du es dann findest. Also ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann auch im nächsten Jahr dabei wärt, um dann auch mal zu gucken, wie so die Erweiterungen ankommen.
Ja, Lingen ist gesetzt.
Ja, das ist schön, da freue ich mich. Ja, und denkt, wie gesagt, das Thema, also ich kann jedem immer nur raten, denkt das Thema nicht zu eng, engt euch nicht ein. Also ich bin jetzt sicherlich kein Ratgeber zur inneren Impulskontrolle, da wäre ich der Falscheste, aber ich kann jedem nur raten, gerade das Thema Modellbau, wenn ihr irgendwo vorsteht und sagt, boah, das könnte mich jetzt irgendwie interessieren, könnte mich anmachen, dann nehmt sowas mit oder dann fangt einfach mal an. Und ich merke manchmal, die schönsten Projekte sind eigentlich die so plötzlich so unverhofft reingeschneit sind. Das geht, geht mir oft so. Und dann wäre es natürlich auch mal cool, wenn man dann auch einfach sich nicht, ich habe heute mal das Gefühl, die Gefahr, die so ein bisschen besteht, ist, weiß nicht, ihr kennt ja die großen Firmen wie AK, Ammo und wie sie alle heißen, die haben eine mega Verlagsproduktion. Also was die raushauen an Heften, ihr seht ja hinter mir so eine Buchwand, die geht noch ein ganzes Stück weiter, auch im Flur noch, alles Modellbautechniken. Das kannst du alles gar nicht mehr verarbeiten. Irgendwo kannst du dann doch an jedem Modell nur 3, 4, 5 Techniken verarbeiten.
Richtig, ja.
Und die sollte man einfach für sich ausprobieren und vielleicht beim nächsten nochmal eine andere reinnehmen. Aber man sollte sich nicht überfordern, weil ich merke, bei ganz vielen geht die Luft immer ganz schnell raus und der Spaß verloren, wenn man sich überfordert und immer das Weltmeistermodell im Kopf hat und man das einfach noch nicht so ganz liefern kann. Also da finde ich das Experimentieren halt das Schöne an unserem Hobby.
Das kann ich nur 100% bestätigen. Genau das war das Problem, was ich bei meinem Panther hatte. Man sieht zu viel, man will zu viel versuchen, man will einfach zu viel und dieses weniger ist mehr. Ne? Man muss sich das rauspicken, was einem gefällt, was gut aussieht, was man vielleicht auch kann erstmal und dann dezenter und weniger und dann sieht es auch besser aus, als wenn man echt zu viel will. Ja, kann schon bestätigen.
Oder an dem Modell mache ich jetzt Matsch. An dem Modell probiere ich jetzt Chipping. Ich muss nicht das Super PE Armor Texture Upgrade Set Super Matsch Hand Chipping mit Pinsel in drei Tönen. Ja, dann sitzt man halt auch 6-7 Monate an einem Panther und das sieht zwar dann geil aus, aber.
Oder auch nicht.
Ich kenne auch, ne, 2 Jahre an einem Modell gesessen, das, da kann man schon mal die Lust verlieren zwischendurch.
Ja, und das ist halt auch wirklich sowas, was, glaube ich, da sind gerade die ganzen, darum sind so Leute wie, so diese Gruppen wie Themen um Games Workshop rum so stark geworden, weil die haben zwar auch so ihre Lore, nennt sich das ja, ihre, sagen wir mal, ihre Geschichte, die ja teilweise sehr ernst nehmen von diesen verschiedenen Space Marines Orden und sowas, wo ich immer denke, meint ihr doch jetzt nicht ernst, ist da eher das Fantasie. Aber nein, die erkennen dann an der Farbe auch ganz genau, welcher Space Marine das ist. Und trotzdem bist du da einfach frei. Ne? Und ich weiß, dass es vielen einfach auch mal so gut tut, sich da auch mal wirklich zu sagen, ja, hier kann ich jetzt ganz frei gestalten. Und dann denke ich, okay, wir haben es also auch geschafft, selbst im Hobby uns teilweise auch wieder so Grenzen aufzuerlegen, die eigentlich auch nicht gut sind für die Motivation. Ne? Also von daher vielleicht manchmal auch mal ausbrechen. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Das klingt wie so ein Sonntagsprediger, aber aber es ist mir echt ein Anliegen, weil ich immer denke, das Hobby ist so geil, da kannst du so viele tolle Sachen machen. Das einzig Schlimme ist, wenn man sich irgendwie so Grenzen auferlegt. Ne? Ja. Ich schweige jetzt.
Ist ja ein Podcast, ist ja zum Erzählen da.
Ja, klar, aber. Ich weiß nicht, der ein oder andere, der es bis hierher durchgehalten hat, der, ich kann vieles auch nicht, ich fasse mich nicht sehr gerne sehr kurz.
Aber das sind Leute, die wir hier brauchen. Also, anschweigen ist immer schlecht bei sowas.
Okay, gut. Freut mich halt. Das. Ja, danke. Nein, aber man muss eine Sache noch ganz kurz dazu wenn es auch darum geht, wenn ihr so Veranstaltungen besucht, egal ob sie eben ist oder was auch immer, quatscht die Leute an. Ey, ganz ernsthaft, ich sehe das wirklich als ein Phänomen unserer Zeit. Als ich das erste Mal bei der Intermodellbau, die ersten Jahre bei der Intermodellbau, wir haben dann vom Club da so gesessen, gebastelt, ein bisschen so zum Besuchergang hin. Dann blieben Leute stehen, fragten was und dann warst du froh, konntest dir was erklären, was zeigen, machte man ja auch gern, was du gerne tust, darüber redest du ja gerne. Ne? So, haben sich das angeguckt und waren dann auch, hast du das Gefühl, okay, hast ein bisschen was auch vermittelt vom Thema. So im Laufe der Jahre wurde das immer weniger, dass Leute was gefragt haben. Und nicht, weil immer dieselben da saßen und weil immer dieselben Leute vorbeikamen. Nee, und dann fragte mal irgendeiner was und sagst, ich kann Ihnen das eben zeigen. Ah nee, so viel Zeit habe ich nicht. Und dann waren die wieder weg. Und das ist echt so eine Sache, so, wo du merkst, so, sag mal, irgendwie ist die Aufmerksamkeitsspanne und all sowas, das ist echt deutlich weniger geworden. Und heute stellst du ganz oft fest, dass die Leute auch teilweise sich gar nicht mehr trauen, andere anzusprechen oder teilweise auch gar nicht wissen, was sie fragen wollen oder ob sie was fragen können. Und deshalb Aufforderung an jeden, also wenn ihr irgendwas seht, was euch gefällt, also der Modellbauer, der dahinter sitzt, hinter dem Modell oder wenn da gerade keiner ist oder seine Kumpels, in der Regel freuen die sich darüber, wenn ihr die was dazu fragt. Also da gibt's bitte da keine Hemmschwellen zeigen. Und wenn die dann komisch sind und irgendwie keinen Bock haben zu reden, dann sind die doof und nicht ihr. Also das ist so. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also wenn ich was aufstelle und will nicht drüber reden, dann habe ich ein Problem. Und deshalb, also wenn ihr da was wissen wollt, fragt die. Man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt fragen, wann war der Zweite Weltkrieg. Das sollte man vielleicht vorher noch mitbringen als Wissen, aber oder ja, vielleicht auch nicht. Aber es ist halt, wenn ihr da irgendwie was, wenn ihr was seht und echt nutzt das. Also ich finde das mal ganz schlimm, wenn Leute auf so Ausstellungen gehen und dann nachher rauskommen, ja nee, ich habe aber mit keinem gesprochen. Das ist genau der Gegenteil davon, wofür das da ist. Soll ja Leute zusammenbringen. Und echt, es hat auch schon viele Leute zusammengebracht.
Ja.
Ja, also absolut. Wir haben auch im Intermodellbau in Lingen, kamen auch schon Leute auf uns zu, gesagt haben, ey, die Stimme kenne ich doch.
Ja.
Und dann kam man ins Gespräch. Ach, das war auf der SMC sogar. Da haben wir ein bisschen gequatscht. Das ist... Ja, dafür ist es da. Das Austausch, ein bisschen Community-Event auch. Ja, deswegen fahren wir auch, glaube ich, auf die Messen hin. Ja. Und um das, sich das alles.
Und was immer zieht, ist der Bestechungskaffee. Also, wenn ihr unbedingt wollt, dass er jemand länger, dann kann man ja auch jemanden mal eben zum Kaffee rüber einladen in unsere Catering-Ebene oder so. Mache ich woanders auch. Wenn ich irgendwie denke, so, okay, wenn er sonst nicht mit mir reden will, ne, dann hänge ich mir halt das Schnitzel um den Hals. Ne? Also, das ist halt, ich sage nur so, weil ich finde, das muss man heute, glaube ich, echt den Leuten teilweise wieder klar machen. Wenn man irgendwie zu sowas hingeht, man muss nicht stumm aneinander vorbeiziehen. Das Ganze lebt davon, dass man aufeinander zugeht und irgendwie miteinander redet und dann auch Bock kriegt. Und ich, ehrlich gesagt, wenn ich nach der Scale Model Challenge zum Beispiel, ey, ich war so aufgeladen, ich wollte so unbedingt, ich habe hier noch guten Abend gesagt zu meiner Holdesten und habe gesagt, du, ich muss jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen und war hier schon in meiner Werkstatt verschwunden und musste irgendwas anfangen zu bauen. Und das geht mir oft so, wenn ich irgendwie auf Shows war, ne? Dass dann irgendwie sofort oder abends im Hotel noch irgendwie Hauptsache jetzt ein bisschen was tun. Und naja, wenn wir das hinkriegen würden, dass das möglichst vielen so geht und dann auch einige dann auch zum Thema noch kommen, dann hätte das schon richtig, richtig was gebracht. Ja.
Bestimmt.
Ja.
Gut. In diesem Sinne.
In dem Sinne.
Ihr wisst alles über die Euromodel Expo. Wir hören uns ja nächsten Monat im Februar nochmal und dann freuen wir uns natürlich trotzdem, jeden da zu sehen. Es sind schon ja einige, von denen wir wissen, dass sie auch da sein werden, wo wir dann Schnitzel zusammen essen können. Ja. Ja, in diesem Sinne, Berthold, danke, dass du da warst und uns ein paar Einblicke hier über 2026 Euromodel Expo Platin oder wie sie auch immer heißen wird, gegeben hat. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Aber es heißt nicht Platin und ganz lieben Dank, dass ich euch ein bisschen erzählen durfte oder dass auch das Interesse von euch da war. Dankeschön dafür. Und ja, wir sehen uns auf der EME jetzt. Und auf der EME jetzt 2025 wird dann auch bekannt gegeben, wie das Ganze dann ab 2026 heißt.
Ja. Sehr cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich.
Ja.
Gerne.
Ja, dann machen wir die Kiste zu. Viel Spaß beim Zuhören. Empfiehlt uns weiter. Kauft euch ein Ticket für die EME und dann sehen wir uns da. Und dann macht es gut, baut eure Modelle und habt Spaß am Hobby.
Genau. Weitermachen.
Genau. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.